Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Heute aus Trier, ja, ihr werdet euch jetzt wundern, der Sebi, der kommt da aus München, ja, da gibt es so eine Erfindung, nennt sich Autos, da kann man sich reinsetzen und nach Trier fahren. Und der Grund dazu sind drei Kandidaten, mit denen ich eine Folge aufzeichnen wollte. Die stellen sich jetzt einfach mal selber vor, fangen wir doch mal an.
Guten Tag, ich bin der Michael.
Hallo Michael.
Hallo. Hörer dieses Podcasts kennen mich vielleicht daher, dass ich nach den Folgen gerne mal rumpöbel, dass die Kandidaten so schlimme Antworten gegeben haben. Mal schauen, ob ich das heute besser mache. Wer meine Stimme kennt, hört einen guten Podcast namens Kompendium des Unbehagens. Und da könntet ihr die anderen beiden vielleicht auch herkennen.
Ja, denn ich bin zufällig auch der Michael. Ja, Namen kann man doppelt verteilen. Mich kennt ihr eventuell auch aus dem Kompendium. Wenn nicht, dann ist auch okay.
Dann habt ihr es aber hingekriegt, immer genau die Folgen zu hören, wo du nicht dabei warst.
Genau, ja, wenn ihr irgendwie immer nur die Folgen hört, dann schämt euch, denn ich war von Anfang an dabei.
Das sind die Leute, die nur die Folgen mit Jan Lukas hören. Die drei,
ja,
im Jahr.
Ja, aber wir haben ja eigentlich noch einen dritten, der ist heute aber nicht da.
Dafür haben wir aber einen fulminanten Ersatz.
Ja, ich bin der Erik. Ich hänge immer ab und zu mal beim Kompendium des Unbehagens ab, wenn es zum Beispiel um Programmbesprechung von Grünen geht, um mich über diese Affen aufzuregen. Ansonsten versuche ich allgemein irgendwie jeden Podcast zu kopieren, der geht, und pöbel auf Twitter rum. Ich hatte mal ich habe einen YouTube-Kanal, der seit einem Jahr nicht mehr benutzt wird, aber... Ja, wer Lust hat, kann sich alte Videos von mir über Anime angucken.
Aber du bist professioneller Pöbel-Assi, deswegen haben wir dich eingeraten.
Genau, und ja, wenn Michael heute...
Ich kann nicht viel, aber das kann, ja, ich.
Aber ja, wenn Michael heute nur doofe Antworten gibt, also der andere, dann wisst ihr, kritisiert den ruhig, der hat das verdient, der, ja, macht das auch bei euch.
@comdehang ist auf Twitter, voll scheiße.
Genau, einfach sagen, du Vollidiot, hast überhaupt keine Ahnung.
Auch ohne Kontext.
Ja, ist okay. Könnt damit arbeiten, gut, das ist ja okay.
Genau. Ja. Gut, so, und alle, die jetzt hier eingeschaltet haben und sich fragen, ey, was ist das denn hier? Keine Ahnung, ich wollte jetzt hier eine Filmbesprechung von irgendwie einem Arthouse-Film sehen, da muss ich sagen, da bist du hier leider falsch, denn... Also gut, nicht ganz, wie ihr später sehen werdet, wir werden darüber reden, aber die Cinematic Smash Brothers, für alle, die es nicht kennen, ist eine Game-Show, das heißt, es geht hier nicht um eine Filmbesprechung, sondern es geht um Fragen, die die Kandidaten schon vorher kennen, zumindest in der ersten Runde, und Antworten, die sie darauf geben, und dann geht es nicht darum, wer irgendwie die kreativste Antwort oder die beste oder die, weiß ich nicht, Box-Office-stärkste Antwort hat, sondern es geht darum, wer die bessere Argumentation hat in einer Diskussionsrunde von 10 bis 15 Minuten, werdet ihr euch ein bisschen zu Tode battlen und ich werde dann ein Fazit ziehen und sagen, wer hier das bessere Argument für seinen Film geliefert hat, und der das bessere Argument hat, der gewinnt dann. Bevor wir einsteigen, noch möchte ich kurz noch erwähnen, dass man uns auf Twitter natürlich finden kann, twitter.com/cinesmashbros, oder man kann auf cinematicsmashbros.de den Podcast finden, und unter cinematicsmashbros.de/support kann man uns auch unterstützen. Da gibt es nämlich da kommt ihr dann bei Patreon raus, und wenn ihr dort uns unterstützen wollt und mehr als $2 pro Folge uns unterstützt, dann bekommt ihr die Folge schon am Freitag anstatt als alle anderen Menschen am Montag. Wenn euch das interessiert, schaut da mal vorbei. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los mit Runde 1.
Ja. Geil! Round
1. Fight! Ja, und bei Runde 1 habe ich etwas relativ Obvieses genommen, denn ihr beschäftigt euch ja unter anderem auch mit japanischer Kultur, mit Japanologie, mit Japan, wie auch immer man das nennen will. Zumindest steht auf Twitter immer noch, ihr seid der hauptsächliche Podcast über Japan.
Ja, das wird eventuell bald noch schlimmer.
Ja, genau. Also, und da habe ich mir gedacht, nehme ich das doch mal zum Anlass und habe die Hauptfrage euch gestellt: Welcher Film vermittelt die japanische Kultur am besten? Und Erik darf anfangen.
Oh, vielen Dank für die Ehre. Ich habe mir als Antwort Millennium Actress von Satoshi Kon ausgesucht. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil Satoshi Kon bei dem Film sehr viele Referenzen an japanische Filme gibt. Hauptsächlich auch an zwei japanische Darstellerinnen. Ich kann ihre Namen nicht mehr ganz zusammen, aber die eine hieß Hara und die andere Tomi Kiko oder so. Und die Hauptdarstellerin, also die Hauptfigur des Films, ist Chiyoko Fujiwara, und es geht halt in dem Film um ihre Lebensgeschichte. Sie wird interviewt von einem Reporter, der sie mehr oder weniger verehrt, und man sieht im Laufe des Films halt, wie sie ihre Filmkarriere durchlebt. Das Ganze ist ein Animationsfilm, wo dann die zweite Ebene dazu kommt, weil die Filmrollen, die sie spielt, dann immer sehr schön übergehen in die, sag ich mal, ihre echte Welt. Und das zeigt sehr schön visuell auch die Verknüpfung von Film und das, was in dem Film gespielt wird, weil in dem die Filme, die sie mitspielt, reichen von der Edo-Zeit bis Nachkriegszeit und auch bis hin in die Zukunft. Und das zeigt auch visuell diese Verknüpfung sehr schön. Und der Film schafft es dann auch immer in diesen Filmen, Themen anzusprechen, die zu diesem Zeitpunkt sehr aktuell waren. Das Familiensystem oder auch die, ja, das Trauma, was der Zweite Weltkrieg hinterlassen hat. Und das finde ich so gut an dem Film, dass er auf so viele Ebenen die japanische Kultur darstellen kann oder schafft es, sie darzustellen.
Okay, dann Michael.
Ja, ich habe mir was ein bisschen Spezialisierteres rausgesucht, nämlich Sasori Scorpion, der erste Teil der Reihe mit Meiko Kaji. Und dazu möchte ich ganz kurz sagen, erstmal müssen wir uns natürlich dafür bewusst sein, dass Kultur natürlich nur alles vom Menschen erschaffene und nicht, also in der sehr breiten Definition, das vom Menschen erschaffene ist, im Gegensatz zum Natürlichen, und in der etwas engeren Definition sozusagen System von Regeln und Gewohnheiten, die das Zusammenleben leiten. Und in dem Film geht es eben um japanische Gefängnisse. Und deswegen dachte ich mir, das ist ja eine Sache, die vor allen Dingen, mit der sich sehr, sehr selten befasst wird und die dann hier auch, erstmal ist es natürlich ein Frauengefängnis, das heißt, wir haben da nochmal eine andere Ebene, wie das in Japan die Interaktion der Frauen untereinander ist, aber es ist natürlich trotzdem sehr patriarchalisch, was auch auf Japan bezogen durchaus eine Rolle spielt, denn das ist ja vor allen Dingen im Gegensatz zu den meisten anderen westlichen Kulturen doch noch relativ patriarchalisch geprägt, was da sehr gut gezeigt wird. Und ja, zeigt eben diese japanische Gefängnis, in Anführungszeichen, Kultur und Willkür, die da teilweise stattfindet, und benutzt dabei natürlich stellenweise Übertreibungen als Stilmittel, um das deutlicher zu vermitteln. Ja. Okay. Und Michael lacht.
Ja, das stellenweise.
Michael soll erstmal sein.
Ja, ja. Ich habe einen sehr offensichtlichen Film genommen, nämlich Tampopo. Denn wenn man sich mit Menschen, die in Japan waren, seien es nun die Einheimischen oder eben Leute, die da Urlaub machen, unterhält, so über kulturelle Dinge kommen alle aufs Essen. Egal wer, alle essen. Wenn Japaner innerhalb des Landes Urlaub machen wollen, überlegen sie, was gibt es da für Spezialitäten, was gibt es da, was kann man essen. Sie bringen ihren Angehörigen als Geschenke bisschen zu essen mit und so weiter und so fort. Und dieser Film dreht sich die ganze Zeit nur ums Essen. Ne? Denn wenn wir sagen, so, welcher Film stellt die japanische Kultur gut dar, wir können nicht auf alles eingehen, suchen wir uns einen Aspekt raus. Deswegen Essen als zentrales Thema finde ich grandios. Im Prinzip erzählt der Film aber von seiner Haupthandlung, wo es darum geht, dass ein Truckfahrer einer Imbissbudenbesitzerin erstmal beibringt, wie man ordentlich Suppe kocht. Geht der Film immer ab zu so kleinen Nebengeschichten. Da haben wir plötzlich irgendwie die alten Geschäftsleute, die irgendwie essen gehen und dann aber das französische Menü nicht lesen können, während dann der Jungspund, das plötzlich die alle alt aussehen. Also wir haben so junge Mädchen, die gern lernen möchten, wie man eitel isst und dann da eben so einen Esskurs machen. Wir haben was über Obdachlose, wir haben was über richtig reiche. Da haben wir alle möglichen Aspekte der Gesellschaft gut abgedeckt. Alles sehr humoristisch, sehr schön. Wir haben die Yakuza mit drin. Wir haben Essen in der Erotik im Essen quasi, wie man das verbinden kann und all so Geschichten. Und deswegen haben wir da einen guten Überblick über diese Brücke des Essens und alles irgendwie mit drin.
Wunderbar, dann kämpft mal schön.
Jetzt muss ich ganz kurz fragen, die Frage war schon, was vermittelt die Kultur am besten? Ne?
Welcher Film vermittelt die japanische Kultur am besten?
Ja, da muss ich dir jetzt erstmal wieder sprechen, denn du hast ja damit angefangen, dass jeder diese Essenskultur mitbekommt. Ja. Das ist ja Quatsch, dass du da irgendwie einen Film hast, der dir nochmal vermittelt. Das kennt ja eh jeder schon, wenn er
Japan. Das ist ja nun scheißegal, ob man das kennt oder nicht. Das ist ja das, du fährst dahin und das ist das Offensichtlichste, was du auf jeden Fall wahrnimmst. Und deswegen ist es halt wichtig. Und wenn du vielleicht noch nicht da warst, dann willst du das natürlich sehen. Und du hier mit deinem Knast, ja, das ist sehr repräsentativ für die Kultur. Ein Gefängnis, wo Frauen misshandelt werden.
Das sehe ich eh nicht. Also, ich weiß nicht, aber so wirklich präsent sind Frauenknaste nicht so in der japanischen Kultur, würde ich jetzt mal sagen.
Naja,
also ich verstehe, dass man das vielleicht so als abstraktes Mittel sehen würde, aber das ist halt ein Aspekt, den du dir da rausgreifst, der für die ganze japanische Kultur mehr oder weniger irrelevant ist.
Naja, also irrelevant, ja, Gefängnisse sind vollkommen irrelevant für die japanische Kultur. In einer Kultur, in der man mal eben einfach so eingebuchtet werden kann, ohne irgendwelche Bescheide oder wo die Polizei mal eben so vorbeikommen kann, dann kommst du aber mit deinem Film, der irgendwie 1000 Themen anreißt, aber es nicht schafft, irgendwas auch nur davon also nur eine einzige Sache irgendwie rüberzubringen, sondern nur tausende Sachen.
Aber Kultur ist doch das Sammelsurium von kleinen Sachen und du nimmst halt nur einen Aspekt,
ja,
und du...
Das schließt sich ja, das ist ja, ja, schließt du, ja nicht aus.
Du beschneidest aber die Kultur in dem, was sie dann darstellt. Also du machst ja nicht ein komplettes Bild der japanischen,
ja, das
Kultur.
Das kannst du mich halt aber auch vorwerfen.
Naja, wir haben den Hauptaspekt Essen und darüber gehen wir auf die anderen Bereiche über. Bei Erik haben wir dann eher das Problem, dass es dann noch den Gang macht über die Filmrollen, weil ja Film dann nochmal quasi...
Es ist halt nochmal eine weitere
Ebene. Genau, da ist noch eine Ebene zwischen. Also das ist nochmal ein gutes Stück indirekter.
Ja, aber ich finde das gerade bei, wenn du älteren Kultur wie der Edo-Zeit redest, doch genau richtig, dass du das über Film, über ein fiktives Medium machst, weil die reale Kultur der Edo-Zeit heutzutage nicht mehr derart präsent ist, sondern vor allem die Darstellung in Büchern, in Filmen und so ähnlich. Und diese Darstellung von dieser Zeit, die,
ja,
aktuelle
dann,
Kultur...
Dann hast du das Bild des Bildes quasi.
Ja, dann hast du ja gar nichts.
Ja,
das ist ja dann praktisch nur noch... Das ist ja... Also, das eine, das schon romantisiert ist, dass du dann nochmal mit einem zweiten was noch weiter über so weiter...
Aber das
wird in einem Film nochmal...
Aber das,
also
Bild der Kultur prägt doch diese aktuelle Kultur, nicht die tatsächliche Kultur von damals. Die ist doch heutzutage nicht mehr so stark, dass... Also, das, was in der Edo-Zeit gelebt worden ist, kulturell, sehen wir doch nur noch durch Fiktion, teilweise mit Büchern oder Geschichten aus der Edo-Zeit oder eben Geschichten über die Edo-Zeit.
Naja, also es gibt ja schon historische Bücher, also so,
ja,
ist
ja
nicht.
Ja, aber das ist ja auch nur ein Bild der Edo-Zeit. Das ist ja nicht die Kultur der Edo-Zeit, sondern das ist ein Bild, eine Repräsentation der Edo-Zeit über ein fiktives Medium. Und das wird dann in dem Film halt auch über ein fiktives Medium dargestellt. Also insofern ist das absolut legitim, dass man das in der Art und Weise darstellt. Also ich weiß nicht, ich finde halt Essen dann als Brennglas, sag ich mal so, durch das man das betrachtet, dann schon ein bisschen schwieriger, weil es was zwar alltäglich, also ist halt einfach was zu Alltägliches, finde ich.
Ja, darum geht's doch aber.
Ja, aber Kultur, aber Essen wird überall auf der Welt gemacht. Und das,
ja,
ist halt
das,
so.
Deshalb geht es ja um das Spezifische, was da anders ist als zum Beispiel bei uns. Und das erkennst du ja sofort. Es geht ja gerade um den banalen Alltag. Wie leben die Menschen dort? Was ist denn da? Und nicht über noch die extra Brücke, wie wird denn die Gesellschaft in einem Film dargestellt? Oder wie werden die Frauen im Knast misshandelt? Natürlich hast du da die männerdominierte Gesellschaft, aber das hast du halt in zig Millionen anderen Ländern auch. Ne? Millionen vielleicht nicht.
Ja, das war jetzt nicht so, ja, das gute Argument. Also,
historisch einfach, betrachtet.
Ja,
aber das
ist jetzt durchaus weniger spezifisch japanisch, dass da halt irgendwann in den 70ern halt im Gefängnis die Frauen schlecht behandelt wurden. Also.
Ja, dass Leute schlecht in Gefängnissen behandelt werden, das ist ja nicht so, als sei das da in Japan nur in den 70ern. Also es gibt da ja Leute hier, die haben das, die kennen das so ein bisschen live.
Also nein. Also ich war nicht in Knast.
Michael wurde nicht in Knast.
Hoffentlich auch nicht in Frauen.
Sein größter Traum. Aha. Nee, also das ist ja Quatsch. Also Kultur besteht ja aus sehr, sehr vielen Sachen. Und ja, da kannst du ja auch einzelne sehr gut darstellen, die ansonsten eben eher unter den Teppich gekehrt werden.
Ja, was ist denn daran spezifisch japanisch, dass da Frauen im Knast sind?
Ja, was ist am Essen spezifisch japanisch? Die essen halt irgendwie Nudeln. Nudeln kriegst du in China auch. Also, das ist ja wohl kein...
Nee, aber du kriegst ja über das Essen noch die verschiedenen Gesellschaftsteile mit, eben die Geschäftsleute, die Obdachlosen, die Reichen und so weiter. Die sind ja alle mit drin. Das wird ja nur übers Essen verbunden.
Ja, ist das irgendwie speziell japanisch oder ist das nur...
Nee, du kannst halt...
Ja, ne, das, ich will Essen, eine Obdachlose. Toll, die hast du ja schon auch.
Ja, das ist zumindest anders. Die Frage ist ja, wie damit umgegangen wird mit den Leuten auch.
Ne, das habe ich ja auch mit den Leuten umgegangen. Das hattest du ja vorhin noch kritisiert. Das hat dir ja nicht gefallen. Ne? Das ja, hast du als Argument.
Nee, der Punkt ist halt nur, da ist die männerdominierte Gesellschaft und den Frauen geht es im Gefängnis schlecht.
Ja, und das ist in dem polizeilichen System öfter zu so Willkür kommt, wo Leute mal eben ohne wirkliche Prozesse...
Ja, wo ist denn die Willkür?
Ja, warum sie da eingebuchtet wird.
Ja, na, die wird verarscht, aber...
Ja, siehst du, da wird ja nicht irgendwie... Da
aber
wird nicht ermittelt, da wird nicht nachgeguckt, da wird nur gesagt, ja, die ist schuldig. Kommt in
ja, naja, die wird ja offensichtlich da erwischt bei illegalen Handlungen, dass sie da von irgendwelchen Leuten zugetrieben wurde, ist
ja
eine andere Geschichte.
Da wird nicht ermittelt, hab ich
naja, aber das ist ja schon so ein Punkt, wo man halt dann schon mal für eingesperrt wird, ja.
Ja, aber nicht, da guckt nicht jemand und sagt, ja...
Ja, die haben wahrscheinlich schon ermittelt. Absichtlich schlecht ermittelt.
Ja, das... Toll, dass du mir das zuschiebst. Siehst du, dass der Film direkt was über japanische Polizei auch noch aussagt. Also das finde ich ganz gut.
Aber der Film sagt halt über nichts anderes aus. Er redet halt nur über die japanische Polizei, sonst hat er halt nichts.
Naja, groß, nicht also, mal die Polizei. Ja,
ein Gefängnis.
Er hat ja sonst nichts zu erzählen. So. Ja, das ist das Problem.
Das schließt ja nicht die Vermittlung der Kultur aus.
Ja, also nur diesen einen Aspekt zu nehmen und dann sagen, ja, das ist die japanische Kultur, wie Frauen im Gefängnis behalten, das ist halt schon ein bisschen...
Das habe ich nicht gesagt.
Ja, aber das ist halt das, worauf sich der Film konzentriert.
Ja,
und
das
du
stimmt.
kriegst all die anderen Elemente der japanischen Kultur gar nicht mit über den Film. Und das ist sehr sträflich, wie ich finde. Und ich finde halt, das, da muss ich halt wirklich sagen, das macht Michaels Film besser.
Du sollst ihm nicht zustimmen.
Das Problem ist einfach, dass
du sollst bei, sagen, deine, er macht ja, das besser.
Ja, ja, also, er macht es ja besser als sein Film, damit bist du schon mal raus. Ist,
ja, also die Frage von uns gewinnt.
Ja, ja. Genau, jetzt ist der Endfight. Ja.
Das Problem, was ich bei Michaels Film halt sehe, ist, dass er sich viel zu stark auf das Essen konzentriert und das zu etwas hochstilisiert, das einfach nicht so kulturprägend ist.
So wird es doch aber von jedem Einheimischen wahrgenommen.
Wird es? Also, das
ja,
ich,
ja.
Das
nee, also jeder, mit dem ich irgendwie mich unterhalte, wenn die irgendwie verreisen, gucken sie als erstes, was ist in der Gegend die Spezialität, was muss ich da essen? Sie kommen irgendwie in eine neue Stadt, wo sind die Restaurants, wo ich unbedingt essen gehen muss? Das ist ein grundlegend zentrales Thema für jeden, der da lebt. Und das geht genauso jedem, der da irgendwie zu Besuch war. Jeder kommt zurück und sagt, ey, das Essen, geil. Das ist es. Jeder redet erstmal übers Essen. Niemand kommt aus Japan zurück und sagt so, ja, Landschaft war schön. Sondern jeder sagt erstmal Essen.
Und was mit den Vegetariern?
Ja, die haben Pech gehabt.
Also die, ich glaube, ja, Vegetarier essen auch. Ich bin mir da nicht ganz sicher.
Ja, aber weißt du, ich meine, in Japan... Das
ja, wir haben übrigens auch noch... Den Umgang mit Tieren da drin, in dem einfach live im Film eine lebende Schildkröte aufgeschnitten wird, was sehr, sehr unappetitlich ist, hätte ich fast vergessen. Gut, dass ihr mich dran erinnert.
Hey, haben wir überhaupt nicht, oder? Hast du das?
Nee.
Vegetarier.
Also. Ja, aber, ach so, Vegetarier. Ja. Apropos Vegetarier, also nur so halbe Kopf bei dir, ne? Also, du erzählst da ja was von einem, irgendwie was sich auf einen einzelnen Aspekt fokussiert bei mir und kommst mir da mit einem Film, der eine fiktionale Geschichte über fiktionale Geschichten erzählt, die aus einem Buch die aus Büchern, die du gerade selbst gesagt hast, fiktional sind. Also ich weiß nicht, was der vermitteln soll, wenn der erst über drei Ebenen kommt, bis der überhaupt mal zu irgendeinem Thema kommt.
Das irritiert mich da tatsächlich auch. Wir sind über so viele Ebenen fern von der Realität. Dazu kommt noch, dass es ein Animationsfilm ist, was es noch abstrakter macht.
Richtig, also noch mehr, genau.
Aber die Abstraktion kannst du doch Kultur viel besser darstellen. Die Abstraktion ist doch viel leichter zu verarbeiten als eine Realität, die viel differenziert.
Gewagte
These. Abstraktion wird immer genutzt, um Informationen besser zu vermitteln als das komplexe Gesamtbild.
Bist du dir und sicher, dass sich irgendwann zu viele Ebenen dazu getroffen
werden? Finde ich überhaupt nicht, weil das zeigt, dass eben auch Kultur verschiedene Ebenen hat. Du hast das Offensichtliche, ja, Filme sind beliebt, was weiß ich. Aber
gar nicht.
Nee, sind sie nämlich gar nicht in Japan. Niemand geht ins Kino in Japan.
Wir reden von der Zeit, in der auch der Film spielt, beziehungsweise auf diese
Wann ist denn das?
Das müsste so 1990er, 80er sein, da wo...
Oh, das 80er war eine ganz schlechte Zeit für japanisches Kino. Das war ganz
da ist noch weniger reingegangen.
Ja, und der Film erzählt von einer Schauspielerin, die arbeitslos wird, weil ihr Studio pleite gegangen ist.
Ah.
Also hat der Film eine ziemlich gute Darstellung von der Zeit. Und reflektiert eben auch auf die glorreichen anderen Zeiten, die früher waren. Und das Ding ist halt, dass du Kultur ja auch, die länger zurückliegt, Edo-Zeit oder auch Zweiter Weltkrieg, immer nur durch diese Fiktion, durch diese Ebenen betrachten kannst. Du kannst doch heute nicht die Kultur der Edo-Zeit oder nach Zweiter Weltkrieg
betrachten. Natürlich, aber da kannst du halt gucken, ob du direkt eine Ebene drüber gehst, das Sachbuch, oder eben noch fünf Schichten drauflegst und alles noch weiter und weiter und weiter.
Du kannst ein Sachbuch lesen oder du kannst einen Film gucken, in dem jemand Filme macht, in dem jemand gelesen hat und darüber dann Filme macht, wie er Filme macht.
Ja, aber erst
das war, glaube ich, eine zu viel.
Das war der Ping, der war etwas leise, aber das war der Ping.
Okay.
Okay. Es tut mir leid, ich finde den Regisseur so gut.
Also Erik, ich wollte da gerne den Film mal sehen.
Ja, ich
kenne den überhaupt nicht.
Der sieht ganz toll aus.
Ja, also der ist groß. Satoshi Kon ist ja generell ein geiler Typ. Aber da dachte ich auch so, der stand da auf der Liste. Ja, was soll ich dazu sagen? Der Trailer ist so nichtssagend.
Ja, das ist aber das Gute. Ich glaube, viele Leute haben viele der Filme nicht gesehen, aber das muss man ja gar nicht, denn es geht ja nur um die Argumente.
Genau.
Ja? Das ist vielleicht manchmal sogar hilfreich, weil dann weiß man nicht, was im Film tatsächlich passiert.
Kann man halt sagen, was der da gerade gesagt hat.
Ja, genau.
Nee, stimmt überhaupt nicht.
Okay, fangen wir mal an. Huch. Also ich fange mal an. Also Erik hat hier Millennium Actress und hat gesagt, Es ist eine Referenz an japanische Filme, da geht es um eine Darstellerin, es ist ganz, das ist ein Animationsfilm und es geht aber über in die echte Welt, ja, um die Filmrollen und dadurch, dass es halt in den 80ern spielt und dann eben über die Edo-Zeit und die Nachkriegszeit bis in die Zukunft so, ist es ein Abbild der jetzigen Kultur, weil das ja immer noch rückläufig oder beziehungsweise ja doch rückläufig auf die Kultur sich auswirkt, es gibt Filme darüber so und deswegen ist es natürlich top aktuell. Und das waren auch viele Sachen, die dir dann erstmal so gegengehalten wurden, naja, das ist ja irgendwie so Vergangenheit und so, aber du hast schon klarstellen können, nee, das ist, da geht es hier um ein aktuelles Thema, das ist heute immer noch aktuell. Michael hat Sasori Scorpion, wo es um ein japanisches Frauengefängnis geht. Du hast gleich mal eingeräumt, der Film übertreibt. Der hat
ein bisschen.
Vielleicht drin, ja, aber
klein trotzdem. Bisschen.
Ja, das ist, hast du ja gesagt, zur Vermittlung gut.
Ja, aber wir haben, Abstraktion, ja, auch, wir haben ja auch schon diskutiert, dass Rambo 3 der beste Kriegsfilm ist.
Ja, also, aber ich finde es gut, dass du die komplette Nationalismus-Ebene vergessen hast.
Ah, schön. Gut, also jedenfalls, das der Hauptkritikpunkt hier war natürlich, das ist halt doch ein sehr kleiner Aspekt von japanischen Kultur und ob jetzt Frauennester, ob das auch so ein unikäres Ding ist, also ob es das vielleicht nicht auch in anderen Ländern noch gibt und so und ob das so eine große Auswirkung hat, ist die Frage. Und der ältere Michael hat Tampopo und hat halt eben gesagt, Essen ist das zentrale Ding, aber darüber geht es dann in die Obdachlosen, die Reichen, die Yakuza, die Erotik, so die komplette Kultur und das Essen ist so eine Art Plot-Device eigentlich, ja, wo es rausgeht. Und auch da wurde es natürlich sofort kritisiert, ja, aber was ist denn los hier, geht ja nur um Essen und du konntest aber halt sehr gut verkaufen. Das ist aber halt ein sehr wichtiges Ding in der Kultur. Anders als vielleicht der Frauenknast, ja, was jetzt vielleicht nicht so ein zentrales Ding spielt. Und da muss ich halt auch gleich sagen, Michael, da bin ich leider mit dem Sody Scorpion nicht warm geworden, weil ich nicht die Relevanz sehe für die Kultur. Ja,
ja, also aber
das konntest du mir auch nicht verklicken, was da jetzt so ein
Riesending
ist.
Wenn im Film die Protagonistin von dem Typen, der sie später betrügt, also wenn sie mit dem Sex hat und quasi sie entjungfert wird und aus dem Blut sich auf dem Bettlaken quasi die japanische Flagge bildet, das ist schon sensationell. Ey,
also. Nicht schlecht.
Also, du solltest ihn trotzdem sehen.
Ja, das ist ein ganz fantastischer Film.
Du hättest das erwähnen müssen, es hätte einen Bonus gegeben. Weil das ist die japanische Flagge.
Die japanische Flagge habe ich leider vergessen.
Die ist da sowieso überall. Also ein ganz herrlicher Film. Ich
habe leider vergessen.
Ja. Gut, dann waren wir beim Endmatch zwischen dem älteren Michael und Erik und da war es schwierig, weil ihr hattet beide was Ähnliches. Ihr hattet so eine Plot-Device, die die Kultur versucht hat, in ihrer Gänze zu umschreiben. Und da war ich die ganze Zeit so hin und her gerissen. Am Anfang war ich ein bisschen mehr bei Erik, weil du halt das sehr gut darstellen konntest, dass du gesagt hast, das ist halt immer noch die aktuelle Gesellschaft, weil das ja sozusagen in Filmen und so immer noch Kultur ist. Und dann kam aber halt ein sehr starkes Gegenargument von euch beiden, war halt so dieses Inception, so wir haben einen Film im Film im Film im Film und so. Und das war mir sozusagen dann eine Ebene zu weit weg, während halt Michael ganz klar sagen konnte, das ist halt hier jetzt ein Essen, das ist seit tausenden von Jahren Kultur, das ist ein essentielles Ding. Jeder redet über das Essen und es geht aber ja nicht nur ums Essen, wie ihm vorgeworfen wurde, sondern das Essen ist nur die Plot-Device, um dann eigentlich die Kultur zu vermitteln und deswegen geht die erste Runde an Michael mit Tampopo.
Ja. Haben leider keine Waffeln.
Ja.
Warum eigentlich nicht?
Ja, weiß ich nicht.
Aber nicht gekauft.
Erik hat wieder mal keine mitgebracht.
Ich bin hier 600 Kilometer hergefahren. Ich bringe dir hier auch Waffeln mit.
Ja, du hättest sie immerhin irgendwie währenddessen aufwärmen können während der
Fahrt. So vorne in die
Anlage legen. Richtig, da werden die jetzt warm.
Ja.
Gut.
Ja, aber Erik, ich fand deine Argumentation sehr gut.
Ja, ich werde mir den Film auch noch ansehen.
Ja, also Satoshi Kon sollte man alle Filme
sehen. Ja, super.
Vor allem, weil du Inception erwähnt hast, guck Paprika und dann seht ihr, wie schlecht Inception ist.
Das stimmt. Ja, Paprika habe ich gesehen. Den fand ich auch sehr gut.
Ausnahmsweise mal.
Gut, dann lasst uns mit Runde 2 fortfahren.
Round 2. Fight.
Und da geht es um ein anderes Thema, was, glaube ich, uns allen am Herzen liegt, nämlich Musik. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich die beste Filmrolle eines hauptberuflichen Musikers? Und der jüngere Michael darf anfangen.
Der jüngere Michael darf anfangen. Der fängt an mit Valerian, die Stadt der 1000 Planeten, nämlich mit Rihannas Auftritt da als Bubble. Denn, ja, ganz einfach. Erstmal, wir haben mit Valerian einen, sag ich mal, durchschnittlich netten, hübsch aussehenden Film, in der wir dann plötzlich eine Figur vorgesetzt bekommen, die aus diesem Film eigentlich relativ stark rausfällt, dadurch, dass die erstmal sehr einzigartig ist in ihrer Darstellung, da sie ja diesen Gestaltenwandler darstellt, der sich dazu entscheidet, als Rihanna aufzutreten. Ich meine, wieso auch nicht? Und dass da einfach, wie gesagt, in einem, wie ich vorhin schon meinte, relativ durchschnittlichen Film plötzlich eine Figur vorkommt, die eigentlich in jeder Szene, obwohl sie keine sonderlich große Rolle hat, in jeder Szene, in der sie spielt, eigentlich komplett alle anderen, komplett herausragt zwischen allen anderen Figuren, die da vorkommen, so wenig es auch sein mögen. und die einfach eine riesige Ausstrahlung im Vergleich zu allen anderen, sowohl also nicht nur im Vergleich, sondern generell auch in diesem Film hat, die diese Figur unglaublich sympathisch, deren Schicksal dramatisch und ihr macht, und das ist eben dadurch ausgedrückt, wie sie das diesen Gestaltwandler da schauspielert und spricht, beziehungsweise, denn teilweise ist es ja auch CGI dann, also sowohl als auch. Ja.
Der ältere Michael
hat noch einen japanischen Film, und zwar Merry Christmas, Mr. Lawrence. Und da ist nicht ein Profimusiker drin, sondern gleich zwei. Und zwar David Bowie und Ryuichi Sakamoto. Sollte man, glaube ich, beide kennen. Letzterer hat vor allem auch ganz viele Soundtracks gemacht, unter anderem auch zu diesem Film. Aber ich glaube, das Neueste, was er gemacht hatte, war hier The Revenant.
Mhm.
Und das ist ein Film, der spielt im Zweiten Weltkrieg. Es geht um ein japanisches Kriegsgefangenenlager, und wir haben quasi den Sakamoto als Chef von diesem Kriegsgefangenenlager. Takeshi Kitano spielt da auch noch mit. Und David Bowie kommt da halt als Gefangener rein, der da so total aufmüpfig ist. Also der will da richtig einen auf Krawall machen, und die beiden geraten natürlich zwangsläufig aneinander, was ganz, ganz fantastisch ist. Also erstmal spielen sie es beide sehr, sehr gut. Man merkt so richtig, die haben da zwar den harten Krawall laufen, aber so langsam werden sie sich irgendwie sympathischer. Sie wachsen sich einander ans Herz. Es ist fast schon so eine gewisse Erotik spürbar. Das ist ganz, ganz großartig. Vor allem, weil dann einer von beiden zum Schluss auch sterben muss. Nicht mehr so großartig. Und einfach das Zusammenspiel zwischen den beiden und was da an Charisma aufeinander prallt, ist halt ganz, ganz großartig. Und was ich vor allem gut finde, ist, da sind zwei Musiker, die mal keine Musiker spielen. Nicht so irgendwie, hey, Mister, sowieso spielen Sie sich doch bitte mal in meinem Film selber. Das kann ja jeder, sondern die müssen tatsächlich was komplett anderes machen. Ich glaube, die waren beide nicht im Zweiten Weltkrieg dabei und schon gar nicht im Kriegsgefangenenlager. Und dementsprechend haben die da tatsächlich mal eine Aufgabe zu bewältigen. Und wie gesagt, es ist unglaublich spannend, den beiden einfach zuzugucken, zumal sie beide eigentlich nicht die Hauptfigur sind. Also der besagte Mr. Lawrence aus dem Titel ist eigentlich noch ein ganz anderer, um den es da geht. Aber der guckt sich das Elend dann mit den beiden quasi an, was da so vonstatten geht. Und es ist ganz, ganz fantastisch, sehr herzerweichend und ganz toll.
Wunderbar.
Dann. Ja, Michael hat hier ganz so viel versucht, seinen Film schlecht zu machen. Ich habe nämlich 8 Mile mit der Rolle von Eminem. Er spielt Jimmy Smith, a.k.a. Rabbit. Und Rabbit ist halt, was man so allgemein als White Trash bezeichnen würde. Er ist Musiker, er ist Rapper und versucht sich so mit Straßen, A Cappella und teilweise halt mit Beats, so Freestyle-Battles, ein bisschen einen Ruf zu verschaffen in einer von Schwarzen dominierten Szene, und wird natürlich erstmal mit gewissen Widerständen konfrontiert und hat es natürlich auch mit seinen eigenen Widerständen zu tun. Hauptsächlich vor allem dadurch, dass er ein sehr impulsiver Mensch ist und sich sehr viel Scheiße dadurch einfängt. Er verprügelt jemanden, kriegt dann natürlich von seinen Leuten auf die Fresse und verscherzt sich, verscherzt es sich mit dem Freund seiner Mutter, wodurch die Mutter Probleme bekommt, und also viele kleine Details, was die Figur Rabbit sehr, sehr menschlich macht. Er weiß, dass er Fehler gemacht hat, aber er kann nicht anders in dem Moment, weil er einfach zu sehr an den Sachen hängt, die er liebt. Zum Beispiel ist er auch wirklich sehr, sehr kümmernd um seine kleine Schwester, und er ist auch immer so ein bisschen, also schüchtern wäre zu viel gesagt, aber er hat Probleme, sich anderen zu öffnen, und in dem Film muss er diese Probleme überwinden, und ich finde, das macht Eminem in der Rolle von Rabbit sehr, sehr gut. Vor allem auch deswegen, weil es ja zum Teil auf der realen Biografie von Eminem basiert.
Ja. Okay, Fight.
Ja, da haben wir es. Genau, eine reale Biografie. Genau. Er spielt sich selber, er macht den Kram, den er sowieso macht. Er macht da sicherlich gut, kann ich nicht bestreiten, aber da ist halt jetzt, als Schauspieler ist er jetzt dann nicht ganz so extrem gefordert, als wenn er sich in eine komplett andere Rolle reinversetzen müsste. Und hier bei Rihanna, im Prinzip spielt sie sich auch selber, denn das ist diese Tanzszene, Und danach ist sie eine, ja, spricht sie diesen CGI-Blob und hat eigentlich schauspielerisch gar nichts mehr.
Ja, im Prinzip.
Und das ist eine winzig kleine Rolle, Nebenrolle in so einem Film. Also das jetzt als beste Rolle eines Profimusikers in einem Film zu verkaufen.
Und dann kommst du mir aber mit der Rolle, die erstmal, wie du auch schon gesagt hast, nicht die Hauptfigur ist. Und, wie du am Anfang auch schon gesagt hast, die eigentlich nur so geil ist, weil der andere Typ auch noch dabei ist. Das heißt, allein, wenn da nur diese eine der beiden Figuren wäre, sei es jetzt Ryuichi oder der David, das ist vollkommen egal, wäre das eigentlich viel weniger, als wenn der andere dabei ist. Das heißt, also was du eigentlich sagst, ist, dass diese beiden Rollen einander brauchen, was an sich vollkommen legitim ist. Aber für die Argumentation des, der besten Rolle des Musikers an sich ist das irgendwie, finde ich, ein bisschen schwach.
Ja, und ich weiß nicht, ob ich die Frage falsch verstanden habe, aber es ging um die beste Rolle, also Singular, und du hast zwei genannt.
Ja, du kannst ja auch, wir können uns auch auf einen beschränken, gerne. Ja, nehmen wir David Bowie und lassen raus, dass der andere eben Profimusiker ist, das macht die Rolle nicht schlechter. Ja, er spielt sie immer noch herausragend gut, es ist keine Musikerrolle, wo er sich einfach selber spielt, sondern er muss etwas völlig anderes leisten, als er sonst tut.
Aber das Ding ist, es geht ja nicht darum, ob der Schauspieler gut ist, sondern um die Rolle gut ist. Oder verstehe ich die Frage falsch? Es geht um die Rolle, die verkörpert wurde. Und da muss ich sagen, ist halt auch einfach das, was Eminem erlebt hat, einfach eine saugule oder sauinteressante Geschichte.
Aber der spielt ja trotzdem
ein billiger Trick.
Ja, das ist kein billiger Trick. Wenn die Geschichte halt gut ist, dann ist es gut. Ja, du argumentierst ja quasi gegen jeden Biografiefilm. So. Du sagst ja,
in der Regel werden ja in Biopics die Hauptrollen nicht von den Leuten selber gespielt. Das ist ja in der Regel nicht so. Da hast du einen professionellen Schauspieler, der einen professionellen Musiker spielt. Jetzt ist die Frage, ein professioneller Musiker, der eine Filmrolle spielt. Und in dem Sinne sehe ich dann halt nicht mal irgendwie die Filmrolle, sondern wirklich nur der Typ selber, der im Prinzip unter einem anderen Namen das Gleiche macht, was er immer macht. Also das würde ich ja nicht mal als Filmrolle ansehen. Das ist ja einfach nur so, ja, das ist ein cooler Typ, machen wir was mit dem über ihn, dann muss er sich nicht anstrengen, ist okay.
Ja, wenn er das am besten verkörpern kann, sehe ich auch gar keinen Sinn darin, jemand anderen dafür zu nehmen, wenn er es halt am besten kann.
Ja,
so, also,
ich bestreite ja die Tatsache, dass das überhaupt eine richtige Filmrolle in dem Sinne ist. Da hat sich keiner hingesetzt und sich eine Rolle aus, sondern gesagt, ey, komm, Junge, du
genau,
machst das gleich wie immer.
Das ist eigentlich so herbes Typecasting. Da hat man sich gedacht, lass mal.
Der ist noch schlimmer als Typecasting.
Ja, genau, lass mal nicht einen Film machen über Eminem, sondern einfach einen Film mit dem, in dem er sich selbst spielt. Mit dann kriegt er irgendwie den Namen Rabbit hieß er, glaube ich, ne, danke. Und kriegt irgendwie noch ein, zwei andere Elemente dazu gedichtet, hat irgendwie noch eine Tochter oder so. Alles stimmt, alles nicht.
Schwester.
Ist auch scheiße.
Ohne die Schwester wäre die Rolle aber auch nicht so geil. Ne?
Das ist der große Unterschied. Die Schwester ist ja nur ein Aspekt mit.
Ja, aber du hast ja immer andere Rollen, die an denen sich die Hauptfigur oder was abarbeiten muss. Und dass ich jetzt sage, dass der Mr. Lawrence und Merry Christmas und Mr. Lawrence ein anderer ist, das spielt keine Rolle, weil die anderen so viel Raum in dem Film einnehmen, dass sie jetzt nicht der titelgebende Held sein müssen. Also, Held
in Hitchen. Eminem oder Rabbit arbeitet sich vor allem an sich selbst ab. Es ist ja vor allem er selbst das Problem. Ja. Er sieht das ja auch, dass er das Problem ist. Also er braucht nicht unbedingt zwingend die anderen Figuren. Und die anderen Figuren sind Kulisse für das, was er über sich selbst überwinden muss.
Ohne andere Menschen hätte er ja keine Probleme. Also
nein,
so kannst du bei jedem Film.
Das ist erstmal eine
Frage. Aber du kommst ja nicht bei einem Film damit aus. Also, ihr wolltet mich ja widerlegen, weil ich meine,
die beiden
Rollen in zusammen.
Ja, aber nur weil du damit argumentiert hast, dass diese beiden Rollen da so zusammenspielen.
Ja, sie sind halt gleichermaßen fantastisch. Da jetzt einen rauszupicken, ist bloße Willkür, weil sie beide großartig sind. Und,
hast du die Frage gelesen?
Ja,
ich möchte mal so sagen, ich kann ja Antworten nicht zulassen, ich habe die so zugelassen, deswegen ist das so okay. Aber die Kritik ist natürlich...
Wir können jetzt auch willkürlich einen rauspicken, weil sie es beide ganz fantastisch machen.
Ja, dann entscheidet dich für einen.
Ja, nehmen wir David Bowie.
Ja, der ist ja eh schon fast Schauspieler. Also der hat ja eh schon
mittlerweile. Das war eine seiner ganz frühen Rollen, davor war glaube ich sein dritter Film oder so. Okay. Irgendwie sowas.
Also ich möchte übrigens doch... Ich möchte übrigens auch auf einen Punkt, den du ganz am Anfang gebracht hast, Thema Rihanna, die Rolle dieses Spiels. Ja. Ich finde, Rihanna ist super auch da typecastet, weil sie so austauschbar ist, dass sie einfach jede Form annehmen kann.
Ja, also sie nimmt ja keine andere Form an, außer die eigene.
Die tarnt ja noch den Typen.
Ja, das ist ja auch so, nur so klar. Ja,
also
eine
also,
andere.
Effektiv, als Rihanna spielt sie die eine Tanzszene, da macht sie das, was sie immer macht. Ansonsten macht sie halt ein bisschen... Ja, sie spricht die Stimme, also das ist so schauspielerisch,
Moment, also
ist das gar nicht.
Also ist Synchronsprechen keine Schauspielleistung?
Es ist weniger Schauspielleistung, als tatsächlich physisch anwesend zu sein, ja.
Das stimmt.
Ja.
Aber es ist ja trotzdem, ist ja trotzdem da.
Ja, aber die Rolle ist halt auch so klein und unbedeutend, dass ich jetzt sagen würde, das ist ja gar nichts. Da kannst du auch hier Ray Charles in Blue, was, nee, was Stevie Wonder, der gegen
Stevie Ich würde da noch weitergehen.
Das
ich finde,
war Ray Charles.
Das war Ray Charles.
Poster falsch rum aufhängen.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich finde, diese Rolle ist einfach auch nur ein Plot-Device. Also im Prinzip ist sie ja nur dazu da, damit
dass
die Hauptfigur
da reinkommt.
Genau, ansonsten ist die total, kann die jeder.
Was du meinst, ist, dass die Figur innerhalb des Dings das Plot-Device ist. Aber wie sie gespielt wird, ist ja was ganz anderes.
Ja, es geht ja um die Rolle, nicht
ja.
um
ja,
die
ja,
Rolle ist ja total nebensächlich.
Ja, genau. Also die Rolle ist ja total egal.
Ja.
Und deswegen ist naja, einfach
so
sowieso schon wieder raus.
Nee, also so, das stimmt nicht so ganz. Das spielt ja schon so ein bisschen in die Persönlichkeit der Figur rein, wie die dargestellt wird, warum die denen überhaupt hilft und wie die überhaupt auf die treffen. Also, dass die Rolle komplett egal ist.
Hätte sich auch einen Tarnanzug nehmen können.
Ja, super, der hätte einfach den MacGuffin nehmen können.
Ja.
Toll, du kannst einfach David Bowie aus dem Film rausstreichen und Ryuichi Sakamoto ist eine geile Sau.
Ja, ist er trotzdem, stimmt. Ja,
also,
das stimmt.
Weil er ist ja sowieso nicht die Hauptfigur. Also, das ist ja Quatsch. Du kannst da nicht sagen...
Antagonist.
Ja, aber dann nehmen wir David Bowie, der ist auch nicht die Hauptfigur. Hast du vorhin noch gesagt.
Ja, aber er ist nicht der titelgebende Held, sondern die Geschichte dreht sich um den anderen Typen, der halt das da mitkriegt. Aber das sind schon so die zentralen Figuren. Du musst ja nicht von einer einzigen Hauptfigur ausgehen, sondern du hast da so ein Ensemble mit, weiß nicht, 4, 5 Leuten und da sind die halt mit drin.
Okay,
aber die Perspektive, aus der es erzählt wird, ist eine andere.
Ja, aber dass du hier mit der Austauschbarkeit kommst und dann irgendwie einen x-beliebigen weißen generischen Rapper nimmst.
Das ist ja totaler Bullshit.
Also, das ist ja wohl. Nee, also erstmal, du hast ja argumentiert, er stellt sich gar nicht selbst dar. Das heißt, das ist ja irgendein fiktiver Mensch. Der hat so ein bisschen Eminem dazu, ein bisschen reingepackt in die Biografie, kann man ja mal machen, ne, weil es ist ganz nett. Kann er dann besser darstellen, der Typ, ne? Aber ich meine, du kannst jeden anderen weißen Rapper nehmen, der das darstellen könnte.
Nee, das funktioniert eben nicht, weil
warum
so
nicht?
Detroit 1995 spielt, zu einer Zeit, wo weiße Rapper definitiv noch nicht in der Hip-Hop-Szene in der
USA
aktiviert
waren. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass der nicht einfach so sagen kann, dass diese Rolle so...
Natürlich ist diese Rolle in dieser Zeit unfassbar bedeutend, weil es einfach in dieser Zeit einfach nicht...
Seine Rolle als Rapper. Aber Rapper findest du ja auch wie Sand am Meer in den USA. Das
ja, aber
das
eben
Problem.
Kein Weißen zu dieser Zeit. Das ist ja doch das Problem.
Ja, der Film ist ja auch nicht 1995 gedreht. Natürlich, du brauchst doch keinen Weißen zu der Zeit. Das ist ja Quatsch. Also, das ist ja ein Schauspieler, der stellt ja jemand anderes. Das ist ja, also in diesem Fall eben nicht.
Es geht doch um die Rolle, nicht um den Schauspieler.
Ja, natürlich, okay. Aber
die Rolle ist doch bedeutend, weil es eben zu dieser Zeit halt für diese Leute einen... Aber Hindernis war in dieser
Zeit. Da habe ich doch gar nicht was anderes behauptet. Da
ja,
habe ich doch
was
ganz anderes gesagt.
Ja, was hast du denn gesagt? Da habe ich
hast du mir ja nicht zugehört.
Nein, dir höre ich sowieso nicht zu.
Ja, bitte Schauspieler austauschbar.
Ja, aber das ist doch egal. Es geht doch um die Rolle, nicht um den Schauspieler. Ja,
die Rolle muss ja von dem Schauspieler verkörpert werden.
Genau, es geht
werden.
Um die Rolle des Schauspielers.
Und ich prange da ja immer noch an, dass er eigentlich nichts verkörpert außer sich selbst.
Ja, also
und deswegen
selbst
keine Leistung.
Ich die ganze Zeit im Compendiums Unmagens mit Michael.
Ja, also bringst du die gleiche Leistung wie Eminem in dem Film.
Ich habe nur eine geringere Gage. Ja. Also, und längere Haare.
Das ist halt einfach Quatsch, weil diese Figur ja trotzdem durchaus noch Sachen hat, die Eminem eben nicht erlebt hat. Und das ist halt einfach
ja,
stilisiert.
Ja, in welcher Biografie hast du nicht irgendwelche, also Biopic oder sowas in der Richtung, hast du nicht irgendwelche fiktiven Elemente dazu?
Ja, aber es geht ja darum, dass die Argumentation an sich schon bescheuert ist. Darum geht es mir. Jetzt zu sagen, oh, das ist keine richtige Rolle, weil Eminem sie verkörpert.
Weil Eminem sich selbst
genau.
verkörpert und nicht irgendwie eine Rolle, die vorher irgendwie geschrieben wurde und haben sich gedacht, ey, welchen coolen Schauspieler nehmen wir mal? Ah, der ist kein Schauspieler, aber Eminem ist trotzdem ein geiler Typ dafür, nehmen wir den. Sondern, dass das wurde ihm auf den Leib geschnitten, damit er möglichst nichts machen muss.
Ja, das ist... Das ist erstmal eine sehr böswillige Unterstellung und zweitens ist das für die Rolle ja egal, weil wenn er nichts machen muss und halt trotzdem geil ist in dem,
ja,
was er
macht,
dann
geht ist aber, es ja gut. Der Frage geht es doch aber darum, der Musiker in der Rolle,
so,
und da ist halt mein Problem, dass es halt keine richtige, in dem Sinne, Rolle ist, sondern weil sie einfach mehr oder minder ein bisschen verändert Eminems Leben verfilmt, der sich dann quasi selber spielt. Und das ist für mein Empfinden eine Nummer unter... Wir haben Filmrollen, die für Filmschauspieler geschrieben wurden. Wir nehmen aber trotzdem Profimusiker, die dann diese Rollen, die mit ihren eigenen Persönlichkeiten überhaupt nichts zu tun haben, spielen. So rein vom Schauspielhandwerk her ist das für mich eine Nummer tiefer.
Ja, aber allein dadurch, also Musiker an sich, vor allem gerade Hip-Hop, spielen doch immer eine Rolle. Sie verkörpern doch niemals die Person, die sie da...
Ja, das geht jedem Musiker.
Nee, also bei Hip-Hop ist das nochmal eine ganze Stufe drüber. Weil bei Hip-Hop...
Das
gerade bei
Stufe über David Bowie, der immer sich irgendwie sonst irgendwie anmalt und sonst was für Aliens spielt.
Ja, also,
und dann spielt er in Toten Weltkriegs ein, oder? Genau, spielt er spielt
Leute,
die Aliens.
Leute, die sich hauptberuflich gegenseitig beleidigen und irgendwie die Mutterlieder machen. Ja, das ist für mich ein bisschen über David Bowie, was das Abstrahieren der eigenen Persönlichkeit.
Nee, nee, das ist Unsinn.
Ich fand's gut, dass bei uns in der Punkt kommt. Ich dachte, hoffentlich jetzt. So einfach nur, weil das war das letzte Wort gut ist. Wir sollten gleich noch was zu trinken holen, ganz nebenbei.
Ja, machen wir gleich. Jetzt schauen wir erstmal, was hier das Fazit ist. Also, Michael der Jüngere hat angefangen mit Valerian, in dem Rihanna ein Alienwesen, was auch immer hier. Switch, wie
heißt so
das?
Blaues hier? Wesen.
Blaues Wesen, austauschbar.
Ja, sag ich doch sicher.
Schlechte Blau, Musik.
Wie heißt so ein Viech hier? Gestaltenwandler, ne? Sowas.
Ja,
ja, ja, okay, genau. Also, und die ragt halt in diesem relativ belanglosen Film, wie du gesagt hast, oder relativ durchschnittlichen Film, ragt sie heraus durch ihre Prominenz, ist einfach, hat eine riesige Ausstrahlung und auch ihr Schicksal ist dramatisch und deswegen ist sie da relativ, ja, outstanding.
Sie stirbt halt.
Ja, das ist ja, ja toll, sterben, die Runde ist vorbei,
Michael. Genau, das wurde gar nicht erwähnt. So, der ältere Michael hatte Merry Christmas, Mr. Lawrence mit David Bowie und Sakamoto. Wurde ja dann später sich darauf geeinigt, dass wir jetzt mal bei Bowie bleiben, weil es natürlich schon um einen Musiker ging. Da, die Kritik muss man hier natürlich schon hinnehmen. Also haben wir uns auf Bowie fokussiert, der halt eben diesen Gefangenen spielt, der so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist im Zweiten Weltkrieg in so einem Gefangenenlager. Und eines deiner Hauptpunkte war halt eben, ein Musiker spielt kein Musiker, sondern er spielt eine Filmrolle. Ja? Anders als eben bei Erik, der 8 Mile hat, wo halt Eminem spielt. Ja? Musiker, Rapper versucht halt irgendwie straßenkampfmäßig durchzustarten in dieser schwarz dominierten Szene und muss dabei halt eben auch seine Schüchternheit überwinden, wo du halt eben auch gezeigt hast, dass das halt eine tiefe Rolle ist, ja, dass da was dahinter steckt, dass er nicht jetzt nur irgendwie, weiß ich nicht, rappend durch die Straße läuft oder sowas, ja.
New York oder so.
Wenn jetzt die Runde vorbei ist, kann ich sagen, hauptsächlich macht er das.
So, und er basiert eben auf der Biografie von ihm. So, und da gab es dann zwischen dem älteren Michael und Erik so einen größeren Fight, weil da kam es dann eben dazu, dass es halt darum ging, was macht die Rolle jetzt die beste? Und der ältere Michael hat halt die These vertreten, dass es halt eben gerade das ist, dass man nicht einen Musiker spielt, vor allem nicht sich selbst, ja, dass man wirklich eine schauspielerische Leistung bringen muss. Und Erik hat halt gesagt, ja, aber was soll das, wenn es die Rolle ist, dass er sich selber verkörpert, wer könnte es besser als Eminem? Ja, so jeder andere, das wäre ja irgendwie super weird.
Rihanna.
Genau, bei dir
weißen Rapper.
Ja, wird dann irgendwie im Internet.
Bei dir war halt schnell der Vorwurf, dass eben Rihanna irgendwie einen CGI-Blob spricht, dass sie vor allem auf sich selbst spielt, also ein bisschen ähnlicher Vorwurf wie bei Erik, und dass sie aber vor allem halt eine kleine Rolle ist, ja, dass sie austauschbar ist, dass das ohne sie, ja, also wäre nicht groß anders gewesen oder so, während jetzt beim älteren Michael das zwar auch da die Kritik war, das ist nicht der Hauptdarsteller oder der tragende Held, aber es sind halt trotzdem zwei wichtige Charaktere, zwei wichtige Figuren, die man nicht einfach so austauschen kann. Ja, und auch, klar ist Synchronsprechen eine wichtige Leistung, aber trotzdem muss ich da halt auch dann den Punkt sehen, dass sie da jetzt, das hätte auch jemand anders können. So, das war jetzt nicht unbedingt die Riesenrolle. So, das heißt, wir haben also noch diesen Fight zwischen dem älteren Michael und Erik gehabt.
Wieder?
Ja, das stimmt. Und da ist aber eben genau der Punkt, dass ihr euch halt so ein bisschen über die Rolle gestritten habt. Und da verstehe ich zwar die Argumentation von dir, Michael, aber muss dann am Ende doch zu Erik gehen. Denn ich kann mir keine passende Filmrolle vorstellen für Eminem als die von Eminem.
Ja, wie willst du dagegen auch argumentieren?
Ja, ja, ja. Ja, so. Ja,
also ja, der macht das halt gut.
Eben, ob das jetzt anspruchsvoll ist oder nicht, das stand ja nicht in der Aufgabe und deswegen geht der Punkt auf jeden Fall an Erik und Eminem. Waffel.
Ich habe übrigens, als du bei Valerian, als ich die Antworten gesehen habe, ich gedacht, dass es für eine ganz andere Frage ist.
Okay, wenn die kommt.
Für die japanische Kultur.
Ja, ja.
Ja,
nee.
Ja, wenn die Frage kommt, bitte.
Ich glaube, ich weiß welche.
Ja, wahrscheinlich vielleicht sogar die nächste. Schauen wir mal.
Oh,
yeah. Dann ja, lass uns doch direkt mit zur Runde 3 weitermachen.
Round 3. Fight.
denn da haben wir die Frage, welcher Film wäre eigentlich besser, wenn er ein Arthouse-Film wäre? Und diesmal darf der ältere Michael anfangen.
Jo, ich habe erstmal nachgeguckt, was eigentlich Arthouse sein soll. Wikipedia sagt, dass das ist, sind Filme von Independent-Studios, die so ein bisschen avantgardistisch sind und ein eher intellektuelles Publikum ansprechen wollen. So, dann ist die Frage, der Film soll ja dadurch besser werden. Also muss ich ja schon mal irgendeinen Film rausnehmen, der Probleme hat. Ne? Und dann kam ich auf Lucy, denn was ist Lucy? Lucy ist so ein relativ netter, okayer Actionfilm, der aber als Actionfilm total versagt, weil die Protagonistin irgendwann halt unbesiegbar ist und der Bösewicht sowieso am besten ist, wenn er gar nichts tut, sondern nur böse guckt und sowieso halt ab der Mitte des Films nichts mehr kann. Ne, der hat keine Chance, sie zu besiegen, aber wir haben diesen zwar unrealistischen, aber immerhin irgendwie ganz interessanten Ansatz, so was passiert eigentlich mit einem Menschen, wenn der 100% seiner Gehirnleistung nutzen könnte. Wissen wir, rein wissenschaftlich ist das Humbug, aber es ist so als philosophisches Konzept vielleicht eine Idee wert und da denke ich mir, kann man doch ansetzen und einen interessanten, avantgardistischen, eher an ein intellektuelles Publikum gerichteten Film draus machen, wo wir dann vielleicht noch diesen Antagonisten haben, der ein bisschen böse ist und der auch mal irgendwie böse in die Kamera guckt, aber eben eigentlich nichts tut, ist da nicht so wichtig. Wir gehen dann lieber auf die philosophische Schiene. Wir machen ein bisschen, zum Schluss haben wir ja noch sowas so fast schon Zeitreisemäßiges, wenn sie da quasi ihre Kapazitäten ausschöpft und dann plötzlich Steinzeitmenschen sieht und all so Kram. Da kannst du abgefahrenes Zeug in der Erzählstruktur machen, du kannst abgefahrene visuelle Sachen machen, du kannst da richtig schön ein vom Leder ziehen und völlig von dieser belanglosen Actionfilmschiene weggehen, die halt für den Film total irrelevant ist, weil die Action halt nichts taugt, weil wir alle wissen, dass es überhaupt nichts bringt, weil sie unbesiegbar ist ab der Mitte des Films. Und insofern könnte der Film da halt aus dem Potenzial, was er hat, viel mehr machen, als er jetzt tat auf dieser Action-Schiene.
Okay.
Erik. Ja, ich habe mir einen Film rausgesucht von Christopher Nolan, und zwar Memento. Und Memento hat, wie alle Filme von Christopher Nolan, erstmal das Problem, dass er völlig überbewertet ist. Und dann eigentlich eine ganz nette Idee hat. Und zwar geht es in dem Film um Shelby, der das Problem hat, dass er kein Kurzzeitgedächtnis hat. Also ungefähr so alles, was älter als 5 bis 10 Minuten ist, vergisst wieder alles. So bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben hat er noch Erinnerungen, dem Tod seiner Frau. Und danach ist er quasi auf einem Rachefeldzug. Und hier kommen wir zum zweiten Problem. Eine vollkommen Banane und uninteressante Rachegeschichte, die so klischeehaft ist, dass der Film einfach nur dadurch, dass man ihn rückwärts erzählt, interessant wird. Würde man den Film andersrum schneiden, wäre er total langweilig und keine Sau würde sich für den interessieren. Und das dritte Problem ist, dass einfach alle Figuren in diesem Film zum Hassen sind. Das sind alles nihilistische, zynische Arschlöcher, die diesen armen Mann wirklich ausnutzen und wie Dreck behandeln. Und ich finde, das ist etwas, wo man mit Arthouse sehr viel mit dieser Idee machen kann. Man könnte ihn zum Beispiel in so ein kleines idyllisches Dorf setzen. Er ist, was weiß ich, Fotograf und macht ein paar Landschaftsbilder und wird dadurch, dass so seine Beschäftigung fürs Leben und alle im Dorf kümmern sich so ein bisschen um ihn. Er hat vielleicht so einen kleinen Love Interest, so ein Mädel, was vielleicht aus dem Dorf hinaus will, aber hier bleibt für ihn oder so ein bisschen schrulligen Bürgermeister. Man kann so viel machen mit dieser Idee, dass man ihn in ein, ja, wie es für Arthouse-Filme typisch ist, eigentlich in ein total belangloses Setting setzt, halt mit irgendwas anderem. Und in so einem kleinen Dorf dann halt so sein Leben lebt. Und so auch über dann so Parallelität, zum Beispiel Demenz, so als Thema setzen könnte. Und all so kleine Sachen, die man mit dieser reinen Idee machen könnte, Hauptsache keinen belanglosen Rache-Friller-Scheiß, wie Nolan das gemacht hat.
Ja. Michael, ich habe mir erstmal sowas Ähnliches gedacht wie Michael und habe gedacht, lies erstmal nach, was das überhaupt heißt, zur Sicherheit, und traf da auch so ähnliche Sachen, wie zum Beispiel, klar, Experimentalität, das wäre relativ viel Metaphorik und Symbolik und so haben, was Michael ja auch vorhin angesprochen hatte, und dann dachte ich mir aber nicht, nee, man muss einen schlechten Film gut machen, nein, man muss nämlich einen sehr guten Film noch besser machen, was eine wesentlich bessere Lösung ist, weil sich eh niemand für schlechte Filme, wenn ein Remake von denen kommt, interessiert, aber das ist was anderes, und dann dachte ich mir, man müsste einfach eine Arthouse-Version von Jurassic Park machen. Ja, das ist vollkommen plausibel. Ihr lacht jetzt noch. Denn erstmal zeichnen sich ja, was wir auch öfter hatten, was ihr jetzt beide nicht angesprochen habt, Arthouse-Film auch teilweise dadurch aus, dass wir nicht unbedingt die durchgehende Handlung haben, sondern eventuell episodische Strukturen mit mehreren Figuren. was sich bei Jurassic Park zum Beispiel sehr gut machen ließ, durch die einzelnen Figuren, die jeweils durch ihre jeweiligen, Anführungszeichen, Arcs sozusagen gehen und da irgendwas erleben. Und was wir bei Arthouse-Filmen natürlich auch haben, ist immer diese Sache, klar, das ist Nische, da steckt wahrscheinlich nicht so viel Geld dahinter. Und da kommen wir dann nämlich in die Metaphorik mit den Dinosauriern, wo dann sich erstmal die Frage stellt, klar, Dinosaurier klonen und so, man erschafft ja Leben, das heißt, das ist ja dieser Ast-Gott-Spielen, ob man das überhaupt darf, darf man Leben erschaffen, was man im Arthouse-Film ganz wunderbar behandeln kann, diese Philosophie. Und was natürlich auch darauf hinauslaufen kann, weil ich vorhin die Budgetsache angesprochen habe, dass man diese Dinosaurier in der Arthouse-Variante einfach gar nicht zeigen müsste und das eigentlich überhaupt nicht erklären müsste, was bei Arthouse-Filmen auch vollkommen normal ist, dass das nicht erklärt wird, ob es diese Dinosaurier überhaupt gibt, dass man die eigentlich rauslassen könnte. Also nicht komplett rauslassen, sondern nur über diese philosophische Ebene deuten könnte und dass die dann am Ende nicht unbedingt, dass es die nicht gibt generell und Michael hyperventiliert gerade, sondern, ich weiß genau warum, sondern, dass das angedeutet wird und dass man sich am Ende fragen kann, gibt es die überhaupt oder gibt es die nicht? Haben die das überhaupt gemacht?
Also willst du quasi aus Jurassic Park Park machen einfach?
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gerade gesagt, die Dinosaurier müssten immer noch so in der Handlung drin sein. Ich habe nur gesagt, dass es nicht aufgelöst werden muss, dass sie erstmal nicht gezeigt werden müssen und dass man nicht auflösen muss, ob es die überhaupt gibt oder nicht. Und dass du halt dann, jetzt habe ich deinen Film wieder vergessen.
Memento. Was genau, sehr gutes Beispiel dafür ist, wie vergesslich dieser Film eigentlich ist.
Ja, der macht einen auch, vergesslich. Ja, dann erstmal brauchst du dann kein Remake davon als Arthouse-Film, das ist ja Quatsch. Von einer komplett belanglosen Story über belanglose Menschen, die belanglose Dinge tun. Also, weiß nicht, also du hast auch nicht die Möglichkeit, bei diesem Film irgendwie was auf optischer Ebene rauszuholen, denn das ist halt ein Typ, der durch die Gegend, der lebt, toll, das ist wunderbar. Der lebt auch, wie du gesagt hast, vielleicht nur in einem Gammelhaus mit irgendeiner Gammelfrau und irgendwelchen Gammelkindern. Also, da ist ja, weiß nicht, ich sehe
da. Aber das ist Arthouse. Also, das ist alles so das reduziert
ja, das,
und
aber kleine. Das hat ja auch, das hat keine Aussage, das hat keine Philosophie, das
ich
hat keine.
Ich habe ein gutes Beispiel genannt, zum Beispiel mit Demenz.
Ja, mit Demenz.
Ja,
voll. Aber dann also, ist so.
Ja, also ich glaube, Michael hat für Erik gerade gewonnen.
Aber ist dann der Hauptdarsteller ein Dementor?
Ich muss jetzt hier mal rein.
Es gibt keine extra Punkte für schlechte Wortspiele.
Erstmal zu dir. Du machst mich traurig. Du willst mir erzählen, dass der ultimative, makellose Abenteuer-Blockbuster besser wird, wenn man die Saurier rausnimmt, du Wahnsinn!
Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist auch mit Erwartungshaltungen brechen, was Arthurs Filme zum Beispiel auch.
Aber das macht es nicht besser!
Ja, das behauptest du, weil du... Nein, Moment.
Besser, wenn du die Saurier...
Das behauptest du wegen deiner subjektiven Liebe zu Abenteuerfilmen und Dinosaurierfilmen und zu Jeff Goldblum.
Zu Abenteuerfilmen und Dinosaurier ist auf jeden Fall nicht subjektiv.
Ja, nein,
Jeff Goldblum auch nicht.
Ja, du weißt, was ich meine.
Ja, aber ganz kurz. Also mag sein, dass deine Arthouse-Variante interessant ist.
Ja.
Aber nicht besser.
Nein, das sagst du natürlich nur von deinem Standpunkt von unten, bei dem du von unten auf Arthouse-Filme schaust. Und,
du
von der Position.
Mehr Rappen,
nein, das, du meinst die Perspektive, aus der es arrogant wirkt.
Genau. Genau die meine ich. Ja. Nee, also, dass du Dinosaurier rausstreichst. Das erstmal muss man dazu sagen, das gibt diesem ganzen Mythos natürlich was noch Mythischeres. Wenn du die außerdem, hör auf zu sagen, dass die rausstreichen, das habe ich überhaupt nicht gesagt.
Naja, aber sie kommen nicht mehr, man sieht sie nicht. Und das nimmt dem Film schon so viel Reiz, weil doch gerade beim ersten Jurassic Park das ganz große Ding ist, dass du mit den Figuren im Film zum ersten Mal die Saurier siehst. Da gibt's dieses ganz typische Steven Spielberg-Ding. Du siehst die Gesichter der Leute, die so und dann Schnitt auf die Saurier. Du machst auch ne? Und das gibt's dann schon nicht mehr. Allein für solche ikonischen Momente opferst du das für
und vor allem
die Frage, ob man, ja, also, ob man klonen sollte oder
ja,
überhaupt
ja nicht
klonen
ja,
hat.
Ob der Intellektualität kann man Spektakel schon mal opfern. Finden.
Aber die Fragen, die du ansprichst, die sind ja im Originalfilm auch drin.
Ja, natürlich sind die drin.
Ja, natürlich.
Ja, das ist ja
aber
drin sind die toll, aber
ja. Nee, also ich sehe bei dir einfach den Punkt nicht, dass das besser wird. Gehen wir mal kurz zu Erik. Memento. Also nach dem, was ich
den holt er die Notizen.
jetzt wird's mir. Also ich möchte dir erstmal recht geben, das ist, glaube ich, kein besonders toller Film, weil Christopher Nolan eh eine Pfeife ist. Also ein Remake wäre angebracht, bestimmt. Aber ich habe erstens zwei Probleme. Erstens machst du einen komplett anderen Film. So, du übernimmst irgendwie das eine Stilelement, dass die Figur da vielleicht irgendwie vergesslich ist und wir dir deswegen rückwärts erzählen oder so, keine Ahnung. Wobei, das hast du ja nicht mal gesagt, das war ja nicht mal drin. Keine Ahnung, du machst einen ganz anderen Film. Und dann ist mein Hauptproblem eigentlich, dass Memento ist ein Film von einem Indie-Studio, der ist in seiner Erzählweise zumindest so ein bisschen avantgardistisch und richtet sich offensichtlich nicht an ein Mainstream-Publikum, weil es den meisten dann schon wieder zu clever ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der hochkomplizierte philosophische Arthouse-Film schon ist, aber er ist auf jeden Fall ziemlich dicht dran. Also das ist auf jeden Fall kein großer Mainstream-Film. Und
also ich weiß nicht, wie viel er eingenommen hat damals, aber ich glaube, der war schon ziemlich erfolgreich. Insofern würde ich da jetzt nicht sagen, dass
war auf jeden Fall eine kleine Indie-Produktion. Ja, also ich habe nachgeguckt, ich habe mal nachgeguckt, der ist von Summit Entertainment. Die wurden dann 2012 von Lionsgate gekauft, aber bis dahin war es halt irgend so eine kleine Indie-Klitsche. Und das mag vielleicht für deren Verhältnis ein Erfolg gewesen sein, aber das war jetzt kein großer Mainstream-Kracher, wie es später Inception war. Und so von der Erzählweise her ist er eigentlich auch schon verhältnismäßig avantgardistisch, zu avantgardistisch für einen normalen Mainstream-Film. Und deswegen sehe ich da gar nicht den Sprung zu einem Arthouse-Film so groß oder relevant. Und du machst ja eh einen komplett anderen.
Also erstmal finde ich, dass die Geschichte an sich, die der Film erzählt, so Mainstream ist, wie es nur geht.
Ja, natürlich.
Dass das die Erzählweise einfach überschattet. Weil die Erzählweise ist ja nur ein Trick.
Ja, klar.
Das ist ja nur ein Trick, das ist ja nicht intellektuell. Ja,
ich sage nicht, dass der Film gut ist, aber...
Ja, aber ich finde, das ist nicht Arthouse, das ist einfach nur ein billiger Trick vom Regisseur.
Der Trick ist halt zu kompliziert für ein Mainstream-Publikum. Das ist kein großer Mainstream-Film.
Solche Tricks hat man auch in anderen Nolan-Filmen gehabt. Also das ist jetzt, finde ich, nicht das Argument zu sagen, ja, der hat einen bestimmten Trick und deswegen ist es nicht mehr Mainstream. Also das machen auch Mainstream-Filme. Das Problem bei deinem Film ist, dass er meiner Meinung nach schon durch das Genre rausfällt, weil Arthouse-Filme eigentlich so gut wie gar nicht irgendwie so Sci-Fi-Themen behandeln. Also,
der fällt nicht nur durch ein Genre raus,
was
der fällt nämlich auch noch durch das Action-Genre.
Willst du mir sagen?
Und dann ist der Punkt, wenn du mir vorwirfst, ich mache einen anderen Film.
Ja, genau, mir hast du
nicht. Deinem Film.
Ich will dieselbe Geschichte mit reduzierter Action, dafür erhöhten Philosophieanteil. Ansonsten dieselbe Geschichte. Zweitens, Arthouse ist kein Science-Fiction, guck dir mal Tarkovsky an.
Ich will nur ganz kurz sagen, dass wenn du aus deinem Actionfilm einen ruhigen Film machen kannst, kannst du aus meinem Abenteuerfilm auch einen ruhigen
das
Film machen.
Das will ich nicht bestreiten. Ich bestreite bei dir, dass er besser wird.
Das Problem ist, Lucy
hat sehr viel Potenzial, besser zu werden, indem man die Sachen, die nicht funktioniert, reduziert und dadurch die Sachen, die gut sind, eben herausfinden.
Das Ding ist aber bei Lucy.
Nicht schon einen, der so ähnlich ist, ich hab den Namen vergessen.
Das Ding ist aber bei Lucy, dass du den Film nicht mehr brauchst, weil es den Film, das, was du kritisiert hast, schon längst gibt, nämlich Ohne Limit oder Limitless.
Aber
dann er einfach das viel besser macht.
Die Frage ist ja nicht, welcher Film ein Remake braucht, sondern die Frage ist, welcher als Arthouse-Film besser wäre. Also, das würde ja eventuell auch einfach die Existenz des vorherigen Films negieren. Sondern wir sagen einfach, dieser Film wäre als Arthouse-Film besser.
Ja, aber das Ding ist einfach, dass der Film meiner Meinung nach nichts Besonderes erzählen kann, weil es einen Film schon gibt, der das erzählt.
Welchen denn?
Ja, Limitless. Der erzählt das, was du.
Limitless war wann? Wo?
2011, glaube ich.
Kam der vor oder nach?
Der kam auf jeden Fall davor.
Habe ich nicht gesehen. Egal. Aber,
ein sehr schöner Film.
Ist ja egal. Du kannst ja aber auch immer mehrere Filme zu einem Thema machen. Ist ja irrelevant. Kannst du machen.
Nein, es geht nicht um mehrere Filme zu einem Thema, sondern ein Film, der Neues erzählt. Und ich finde, Limitless hat halt alles erzählt, was du zu dem Thema sagen musst.
Naja, das sagst du jetzt.
Ja. Und dann muss ich jetzt aber mal so fragen, was bringt
das Memento-Remake
im Dorf Neues, was mir nicht irgendwie jeder x-beliebige Indie-Kunstfilm, Studentenfilm mit 2 Stunden gefühlter Langeweile.
Den billigen Trick rückwärts zu erzählen.
Und, und irgendwie so Cello und Kontrabass hat der
Demente Leute
gab es auch noch nicht. Da haben wir hier schon 4 im Podcast mindestens. Also,
er schafft es durch die Krankheit des Menschen, eine Abstraktion für allgemeinen Umgang mit kranken Menschen zu schaffen. Ja, und das
hat es auch noch nie gegeben, Krankenhausfilme.
Aber das ist was anderes als Krankenhausfilme. Es geht einfach um eine allgemeine Frage, so wie geht man mit diesen Menschen um? Und das würde meiner Meinung nach noch lange nicht auserzählt, sonst hätten wir meiner Meinung nach auch schon viel besseren Umgang mit Leuten mit Behinderung. Außerdem finde ich, dass. Fuck, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, weil
aber, weil Sachen in Filmen auserzählt worden, heißt es ja nicht, dass die Gesellschaft daraus lernt und das so macht. Also,
ich finde,
ja,
dieser Sprung von dem Typen, der sich aus irgendeinem dämlichen Grund an nichts erinnern kann, dazu überzugehen, aus diesem Film einen Film über Kritik am Umgang mit Demenz zu machen, das ist irgendwie. Das ist eine super Idee, Kritik an Umgang mit Demenz, da will ich überhaupt nicht widersprechen. Vielleicht hast du dir für den falschen Film ausgesucht.
Ja. Ich möchte mal kurz anmerken, ich habe gegen Lucy bisher kaum Kritik gehört und gegen Memento habe ich schon sehr viel, deswegen zeitläufig wollte ich nur anmerken.
Ist in Ordnung. mach halt.
ich finde einfach den Vorwurf sehr witzig, dass er mir dann vorwirft, ich würde einen anderen Film rausmachen, aber das Ding ist ja, dass es auch einfach als Arthouse-Film dann die Kernidee nimmt. Darum geht es in der Film.
Was ist denn die Kernidee, die übernommen wird? Der Typ, der vergesslich ist?
Ja, der Typ, der kein Kurzzeitgedächtnis hat. Das ist die Kernidee, die übernommen wird. Und bei dir ist die Kernidee, die kann halt sehr viel und kann er durch die Zeit reisen.
Ich würde halt wirklich die komplette Geschichte halt so übernehmen mit verschobenen Schwerpunkten. Bloß du nimmst eine Eigenschaft der Figur, du übernimmst ja nicht mal das, was den Film wirklich von der Masse abhebt, nämlich die Erzählweise. Das ist nun das herausragende Merkmal für Memento, dass das langweilig und scheiße ist, ist ja nicht das Problem. Aber das ist das Merkmal des Films. Es ist halt eine Kriminalgeschichte, die total stumpf und langweilig ist, die ja dadurch interessant wird, dass der Typ, der auf der Suche nach dem Mörder seiner Frau ist, sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat, deswegen von jedem manipuliert werden kann und deshalb nicht drauf kommt, dass er es selber war. Ja. So. Und das ist der Punkt, der Memento interessant macht. Und das willst du komplett streichen, indem du einfach sagst, er ist ein Typ ohne Kurzzeitgedächtnis.
Also ich finde all das, was du als interessante Punkte aufgezählt hast, finde ich überhaupt nicht interessant.
Ja, aber das du argumentierst halt, dass der Film schlecht ist und dass der irgendwie, ne, aber dass... Da,
die Idee ist doch, du kannst
nicht. Nee, du willst halt den
aber wir wollten erklären, warum
genau. Lucy... Nee, du willst halt den eigentlichen Film streichen.
Ja, hol dich nur bis zur Pause hin. Also bei Lucy... Bei Lucy erstmal muss ich sagen, du hast ja selbst gesagt, diese Sache, die da der Hauptplotpunkt ist, die ist bewiesenermaßen totaler Schwachsinn.
Nein, ja, das ist ja egal.
Nee, das ist nicht egal, weil das dem schon ziemlich viel Aussagekraft nimmt.
Nee,
weil
du kannst das als philosophisches Konstrukt nehmen. Ja, du musst ja nicht Wahrheit in einem Film erzählen, was ist das für ein Schwachsinn?
Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass das dadurch an Aussagekraft verliert, weil das bewiesenermaßen totaler Blödsinn.
Aber es ist ein Gedankenexperiment.
Ja, aber es ist in sich doch schon unlogisch. Also
einfach nur ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn...
Ja, aber das ist bescheuert, wenn du...
Ja, aber dadurch hat er doch überhaupt keinen Wert an...
So funktioniert doch auch Philosophie. Du stellst dir vor, was wäre, wenn, wie, wo, was und wie geht das weiter?
Aber du kannst doch Philosophie auch komplett praktisch anwenden.
Aber hat eine innere Logik.
Ich argumentiere doch bei einem Film auch nicht, dass die Prämisse doof ist, weil ich nehme die Prämisse an und gucke, was daraus resultiert. Und das ist das Interessante. Wenn ich Filme wegen ihrer Prämisse ablehne, dann bin ich ein Vollidiot und sollte keine Filme gucken.
Das Problem ist eher, wenn die Prämisse in sich schon einfach nicht funktioniert, wenn du sagst...
Die funktioniert doch, wir müssen nur annehmen, dass diese fiktionale Prämisse auch wirklich fiktional ist und nicht unbedingt mit der Realität zu tun hat. Das geht ungefähr 700 Milliarden anderen Filmen auch so.
Aber das Problem ist doch zum Beispiel bei dir, dass du dann sagst, ja, sie kann hier der Zeit und Dimensionen reißen und dann nimmt das doch die komplette Ebene von wegen, warum sie irgendeine Motivation hat, irgendwas zu tun, weil sie doch weiß, es gibt Millionen von Universen, ihre komplette Existenz ist vollkommen irrelevant.
Das ist aber erstmal der Weg dahin, das ist ja nur das große Finale. Und,
ja, gerade eben war es nur bei der Hälfte des Films.
Ja,
bei der Hälfte des Films ist sie allen anderen überlegen, aber bis es dann wirklich so weit ist, ist ja noch ein gutes Stück hin. Und da müssen wir erstmal ankommen. Und wirklich, das Interessante ist doch, was ist mit einer Person, die konstant immer größere gedankliche Kraft bekommt, die bis zu einem nicht messbaren Maße ansteigt.
Also im Prinzip willst du einfach nur eine Figur, die die ganze Zeit den Zuschauer belehrt, wie doof er ist.
Nein, das hat ja damit überhaupt nichts
zu tun. Ja, aber
wie sie mit diesem verändernden Zustand umgeht, was sie Neues dadurch wahrnimmt, wie sich ihre Weltwahrnehmung ändert, was daraus resultieren könnte.
Ich finde, aus dem, was du gerade gesagt hast, könnte man aber eigentlich einen Marvel-Film machen. aus der Person, die irgendwie wird immer schlau und immer schlauer. Ja, der beste Kurt Russell in Guardians 2.
Kannst du machen, aber dann ist halt langweilig.
Mir kriegt ja schon wieder das letzte Wort, der Sack.
Schrecklich.
Und ich lache immer noch über Jurassic Park.
Ich fand das toll.
Gut, ja, also fangen wir mal an. Der ältere Michael hat Lucy ins Rennen gebracht. Er hat gesagt, der Film hat schon viel, was ein Arthouse, oder also nee, er hat erstmal angefangen, was ist eigentlich ein Arthouse-Film, der muss irgendwie einen intellektuellen Anspruch haben, der muss avantgardistisch sein und der Film sollte natürlich auch nicht besonders gut sein, weil er soll ja besser dadurch werden, ja, so. Und all das hat Lucy, denn der Ansatz ist interessant, der hat schon so eine gewisse intellektuelle Note drin, am Ende diese Zeitreisegeschichte, das könnte fast schon Arthouse sein, so, und was der Film halt eigentlich unterscheidet, ist vor allem die Action und die taugt sowieso nichts, weil sie ist ab der Hälfte unbesiegbar, deswegen würde der Film durch nichts verlieren, wenn er zum Arthouse-Film werden würde. Erik hat Memento angeführt, hat gesagt, der Film ist erstmal...
Du meinst Memento?
Da hat er erstmal gesagt, okay, der Film ist überbewertet, den braucht kein Mensch, aber die Idee ist gut, ja, die Idee ist gut und dann hast du...
Ja, und die Idee hat er verworfen.
Und dann hast du eben praktisch gesagt, okay, wir machen hier so ein belangloses Setting, da ist irgendwie so ein Demenzkranker irgendwie im Vorort und da hat ja Michael gerade auch nochmal gesagt, war halt einer der starken Kritikpunkte, das ist halt gar nicht der Film, den du da erzählst, sondern das ist halt irgendwie ein anderer Film, der halt nicht Memento ist. Der jüngere Michael hat Jurassic Park angeführt und hat gesagt, ja, aber man muss einen sehr guten Film noch besser machen.
Ist der mal die Saurier?
Der kocht da schon, ich wusste, dass er es
sagt. Du Wahnsinniger.
Er hat gesagt, die Dinos, weil klar, der Arthouse-Film hat natürlich nicht viel Geld und dann ist es natürlich sinnvoll, die Dinos wegzulassen und das kann man aber gleich, und das fand ich sehr clever, du hast gesagt, daraus macht man halt so eine philosophische Note, haben sie das überhaupt gemacht? Also du hast es halt auch verkauft, warum es Sinn ergibt, die Dinos wegzulassen, weil das wäre natürlich ein großer, nein, aber ich sag mal, ein großer Punkt gegen dich gewesen, weil natürlich die Dinos hätten halt scheiße ausgesehen im Arthouse-Film. Ja, also das ist ja gut. So, und ich sag mal so, was eure Filme alle gemeinsam haben, ist eben, oder vor allem jetzt eure von beiden Michaels die Filme, ist, dass diese Prämisse halt schon so, hier bei den Dinos haben wir Gott spielen, Dinos klonen, so, das ist, sind schon diese philosophischen Ansätze, bei Memento muss man da vielleicht noch mal ein bisschen drüber streiten. Und da kommen wir auch direkt zum Punkt, was du mir da mit Memento verkaufen wolltest, also tut mir leid, aber es geht auf gar keine Kuhhaut. Weil du musst einfach die Kritik, da muss ich zu 100% zustimmen, das ist nicht Memento, was du da verkaufst, das ist irgend so ein Film über, wie gehen wir mit kranken Menschen um, weil der, in dem Film geht es halt nicht darum, dass jemand krank ist, also schon, aber das ist nicht das, die Aussage des Films, ja, so, und bei beiden Michaels ging es am Ende trotzdem noch um die Fragen, die der Film aufgeworfen hat und ich glaube, du hast das Problem gehabt, du hast einen Film genommen, den du zu sehr gehasst hast, ja, also, man, es stimmt schon, dass man einen Film nehmen sollte, der, weil die Aussage war ja, der besser wird, aber ich glaube, du hast ihn zu sehr gehasst und deswegen hast du auch nicht so richtig dem Film gerecht werden können, deswegen, Memento war da leider für mich raus und dann war noch, auch Jurassic Park noch, ja, auch wenn ihr so lacht, aber ich fand das, ja, das sehr gut. Und was ich sehr gut fand eben, es ging dann darum, du willst ihn besser machen und das ist schon ein sehr guter Film. Und dann hat eben der jüngere Michael gesagt, ja, aber das geht halt davon aus, dass du Arthouse so herablassend beäugst, aber wenn du Arthouse als halt die intellektuellere Instanz dann siehst, dann ist es tatsächlich ein besserer Film. Trotzdem konnte man dann halt schon ganz gut sagen, die Sachen sind im Film alle schon drin. Ja, diese Fragen, diese so, und es fallen die ikonischen Momente weg, weswegen man Jurassic Park schaut. Und ich muss einfach sagen, am Ende war dein Fehler, Michael, dass du einen guten Film genommen hast. Ja? Wer, also Erik, einen Film, den du zu sehr gehasst hast, hast du leider einen guten genommen, weil die Frage war, welcher Film wird besser? Und ich sehe nicht, dass diese Idee, auch wenn sie gut war, den Film besser macht. Das tut sie nicht. Ja?
Sevi guckt auch von unten.
Ja, zumindest konntest du mir dein Arthouse-Prinzip nicht so erklären, dass ich ihn besser finde. Und dann, ja, blieben wir noch bei Michael mit Lucy und da hat es erstmal sehr lange gedauert, bis ihr auf ihn irgendwie gegenargumentieren konntet. Ja, das lag, glaube ich, nicht nur daran, denn die Argumente waren einfach nicht so wirklich da. Ihr habt dann... Ja, weil er hat einfach gesagt, ich nehme die, und das war eben auch der Unterschied zu Memento vor allem, ich nehme die Prämisse so, wie sie ist und ich mache sie schon besser. Und ja, es gibt Limitless und Limitless ist der bessere Film über dieses Thema, aber Limitless ist kein Arthouse-Film und deswegen sehe ich nicht, wie das dem Ganzen widerspricht. Und selbst wenn dieser Arthouse-Film jetzt dieselben Themen wie Limitless behandelt, wäre es trotzdem im Vergleich zu Lucy der bessere Film, wenn man Lucy als Grundlage nimmt. Und deswegen geht dieser Punkt an Michael.
Juhu!
Ah. Ja, die Ex-Events.
Ja, war halt gut. Ja. Der hat halt recht gehabt, das war scheiße.
Ja.
Der kam mir da auch sofort in den Sinn. Welchen können wir als Arthouse-Film besser? Lucy.
Lucy hat als
Action-Film versagt.
Ich habe im Voraus überlegt, Transformers oder Memento.
Transformers.
Und bei Transformers wäre es noch schlimmer gewesen.
Die Transformers.
Nee, noch besser. Ich habe überlegt, die Transformers sind dann einfach nur die Fantasie von irgend so einem kleinen Kind, was dann die ganze Zeit...
Aber das ist wieder so eine Fantheorie, aber dann bestimmt, die gibt's schon oder so. Ey, ja, ja. Ja, war auf jeden Fall schöne Wahlen dabei. Ich finde, man kann noch mal erwähnen, Limitless sollte man mal gesehen haben. Also das ist definitiv der bessere Film.
Sollte man mal gesehen.
Den sollte man auch mal gesehen haben.
Ach stimmt, Limitless habe ich jetzt, wo ich überlege, ich habe den ja gesehen, ich hatte jetzt nur den deutschen Titel, im Sinn, der ja eigentlich eine Übersetzung ist, aber ja, natürlich, ja, habe ich gesehen, ja, okay. Der ist super, der hat vor allem dieses grandiose Ende, wo ich die ganze Zeit im Film gedacht habe, warum macht er das nicht so? Und dann macht er es am Ende so.
Genau,
das großartig. Ist sehr
gut. Ja, kann man mal schauen.
Ja, der ist klasse.
Ja, gut, Runde 4 sind wir, wenn ich den Jingle finde, hier.
Round 4. Fight.
Und hier kommen wir nochmal in den asiatischen Raum, jetzt nicht wieder so spezifisch japanisch, sondern einfach generell. Auch ein Thema, was, glaube ich, allen hier Spaß bereitet, so asiatische Kampfkunst. Und die Frage ist, welches ist der beste Film, in dem asiatische Kampfkunst eine tragende Rolle spielt? Und Erik darf anfangen.
Ja, ich habe mir wieder einen Animationsfilm rausgesucht, und zwar Sword of a Stranger, ein Animationsfilm über einen, ja, früher nannte man sie Ronin, einen Samurai, der durch die weiten Japans streift und zufällig auf einen kleinen Jungen und seinen Hund trifft. Und dieser kleine Junge, der soll geopfert werden für ein Ritual, was den Bösewicht unsterblich macht. Und der Film ist deswegen so großartig, weil er nicht nur auf diese Themen eingeht, wie halt Leute werden geopfert und so weiter, diese auch ganz viel mit Intrigen spielt. Der kleine Junge zum Beispiel soll eigentlich in einem Kloster unterkommen und er wird verraten von dem Mönch dort, sondern vor allem auch, weil er im Animationsfilm die beste Darstellung von Kampfkünsten hat. Und zwar, das Problem ist ja immer, wenn man es in Animationsfilmen Kampfkünste darstellt, dann ist das halt ein bisschen schwierig, das, sag ich mal, realistisch darzustellen, glaubhaft darzustellen. Und der Film schafft das vor allem dadurch, dass er ganz viele kleine Details einarbeitet, wie, ja, wenn der Boden nass ist, dann haben die Figuren auch tatsächlich Probleme, sicheren Stand zu haben. Und sie kämpfen auch mit der Umgebung. Also es gibt am Ende gibt es die großartige Szene, wo sie sich gegenseitig, es klingt jetzt erstmal lächerlich, aber mit Schnee bewerfen, einfach um den Gegner zu blenden. Und das macht den Film auf der Ebene großartig. Und dann ist er auch noch einfach wunderbar animiert und sieht halt einfach verdammt geil aus.
Okay, ja. Ich habe mir den zweiten Raid-Film rausgesucht. Denn erstmal habe ich mir gedacht, wie wäre es mal mit irgendeinem Film, der nicht dieses generische Kung-Fu-Gewuchtel ist? Was natürlich dafür, dass der einzige ist natürlich erstmal interessant, weil da die Kampfkunst des Protagonisten, die da angewandt wird, nennt sich Silat, was es in eigentlich sonst fast keinem populären Film gibt, wahrscheinlich in irgendwelchen ein, zwei Nische-Sachen. Michael guckt jetzt auf dem Handy nach.
Nee.
Und die dann eben in diesem Film, in diesem 2,5-Stunden-Film auf sehr, sehr viele andere Martial Arts Richtungen trifft. Also wir haben da Street Fighting, wir haben Kämpfen mit Waffen, wir haben andere spezialisierte Martial Arts Richtungen, die alle dann darauf treffen und wo dann eben diese relativ einzigartige Kunst, die weder auf einer relativ hohen Reichweite mit ausgestreckten Armen noch auf auf Greifreichweite stattfindet, sondern auf einer Mitte sozusagen. Dazu gibt es ein schönes Zitat, nämlich um diese Kunst zu beschreiben, das sich da nennt, no matter where you are, you're in MySpace.
Aber MySpace ist tot.
Ja, genau. Ja, deswegen bist du dann tot, richtig. Ja. Das beschreibt diese Kampfkunst sehr gut und die wird da eben, obwohl da eben über eine Stunde nebenbei noch eine relativ interessante Handlung, zwar an sich halbwegs belanglos um Schurken und Verrat und was weiß ich nicht, aber das ist egal, das macht Spaß mit den Figuren, das ist ja in dem, aber das kommt vor allem der Action nicht in den Weg, das ist das Wichtige daran, und dass da eben praktisch in diese, wie seit einer Stunde Handlung ungefähr geschätzt, erzählt wird und der Rest eigentlich nur Action stattfindet, die halt auch visuell sehr interessant ist, sehr ins Mark geht, sehr schön choreografiert, dass wir teilweise fast 10-minütige Actionsequenzen haben, die in solchen, mit dieser Kampfkunst und noch anderen stattfinden. Das finde ich sehr interessant und einzigartig für den Film auch.
Ja, das ist doch alles schon geiler Scheiß. Aber ich habe die Frage ein bisschen anders angegangen. Also erstmal habe ich sowieso überlegt, asiatische Kampfkünste, was sind denn da so die geilen Typen? Kommen wir nicht an Jackie Chan vorbei. Bruce Lee wäre noch so eine Nase oder Donnie Yen. Aber ich bin bei Jackie Chan hängen geblieben, denn da ist in diesem Film eine ganz spezifische Sache. Denn die Frage war ja, welches ist der beste Film, in dem asiatische Kampfkunst eine tragende Rolle spielt? Also habe ich überlegt, ein Film, in dem es wirklich um die Kampfkunst als zentrales Mittel der Handlung geht und wo es nicht nur eben ein Element ist, das die Action irgendwie darstellt wo wir aber eigentlich eine ganz andere Geschichte haben, wie jetzt zum Beispiel eine Undercover-Cop-Story, sondern wirklich eine Geschichte, die um die Kampfkunst drumherum gebaut ist. Und da bin ich bei Die Schlange im Schatten des Adlers. Es hat ihn bestimmt jeder mal gesehen. Man erinnert sich aus dem Nachmittagsprogramm auf Kabel 1 oder so. Hat den als so ein bisschen gammelig im Sinn. Aber erstmal, der ist von Yuen Woping, den wir vielleicht noch als den Typen kennen, der die Action-Szene in Matrix gemacht hat. Noch eine andere Hauptrolle spielt Yuen Sin Tien, das ist sein Vater, ganz legendärer Hongkong-Kung-Fu-Film-Schauspieler. Und hier ist wirklich das Ding, sowohl die Haupthandlung als auch die Nebenhandlung drehen sich alle thematisch um Kampfkunst. Wir haben Jackie Chan, der in einer Kung-Fu-Schule als so Handlanger arbeitet, ständig nur verprügelt wird, selber nichts lernen darf. Dann trifft er irgendwann diesen alten Kung-Fu-Meister, der von einem anderen Kung-Fu-Meister gejagt wird. Ich glaube, irgendwie einfach nur, weil sie wissen wollen, wer jetzt den geileren Stil hat. Und lernt von dem eben Kung-Fu, wodurch er dann wieder in seiner Schule für Ärger sorgt, die dann eigentlich gerade sich noch mit einer anderen Kung-Fu-Schule streiten, dass so die Nebenhandlung, wer jetzt irgendwie den Schüler kriegt und so weiter. Und er taugt dann nicht mehr als verprügelndes Opfer, verprügelt werdendes Opfer, weil er dann plötzlich ausweichen kann durch das, was er gelernt hat. Und es dreht sich halt alles nur darum, wer ist der krassere Kung-Fu-Kämpfer, wer hat den besseren Stil, wer hat mehr gelernt. Im Endeffekt ist dann das Ding, was Jackie Chan als Kung-Fu-Kämpfer herausragend macht, die super amüsante Geschichte, dass er, nachdem seine Lehrunterlagen, die er in Schriftform von seinem Meister bekommen hat, von seiner Katze zerstört worden, dass er sich einfach die krassen Kampfmoves seiner Katze abguckt und deswegen einen völlig neuen Stil kreiert, auf den sein Widersacher nicht gefasst ist. Und wir haben den besten Filmtod, den es jemals in einem Actionfilm gab, denn es wird ein Kung-Fu-Priester durch einen Schlag in den Hoden getötet. Oh. Und er macht so ein herzzerreißendes, schmerzerfülltes Gesicht dabei. Das ist einfach wunderbar. Und ja, wie gesagt, die anderen Filme mögen alle super sein, aber sie haben eben die Kampfkunst nicht als zentrales Thema der Handlung. Und in diesem Film gibt es nichts anderes als Kampfkunst. Die Kämpfe sind sehr, sehr gut. Jackie Chan hat später sicherlich choreografietechnisch bessere Sachen gemacht, gerade bei dem Film, wo er selbst die Choreografie erarbeitet hat, aber das ist hier hervorragend, das ist ein sehr, sehr hohes Niveau. Wir haben eine Trainingsmontage, die in einem Kampfsportfilm nicht fehlen darf. Und es wird alles bedient, wir haben geile Action, wir haben gute Witze, es ist ein Riesenspaß für Groß und Klein und wie gesagt, wir haben eben die Kampfkunst als zentrales Thema und nicht nur als Mittel zum Zweck, um irgendwie Action darzustellen, die wir sonst auch mit Geballer oder sonstigen erledigen können.
So. Aber sehr gut, dass du schon sagst, dass dein Film nichts anderes zu bieten hat, also scheiße langweilig.
Ja, nee, scheiße langweilig nicht, denn das ist alles super unterhaltsam und es ging ja in der Frage darum, welcher Film Kampfkunst als tragendes...
Aber Nein. Welcher Film ist der beste Film, in dem Kampfkunst eine tragende Rolle spielt?
Ja, bei
da kannst du
Mittel zum Zweck.
Ja,
aber
das stimmt. Aber das spielt eine tragende Rolle in dem, was der Film ist. Und du willst doch wohl nicht sagen, dass ein Film nur aus Handlungen besteht.
Ja. Nee, aber bei deinem zum Beispiel, du hast die Undercover-Cop-Story und die könntest du auch komplett ohne Kampfkunst erzählen. Sie ist insofern nicht für die Handlung relevant.
Aber der Film ist doch nicht nur die Handlung, der Film ist doch eher Actionfilm als die Handlung.
Ja, nee, aber die Frage ist doch darum, wo Kampfkunst eine zentrale Rolle spielt.
Die Frage ist nicht, wo das die zentralste Rolle spielt.
Seine Tragung.
Sondern wo es eine große Rolle spielt. Und eine große Rolle hast du mit Schwertern, die hast du mit geprügelt, die hast du mit deinem auch. Mit dem einzigen Unterschied, dass deinem einfach nichts anderes vorkommt und du dir die Frage ein bisschen anders auslegst, damit deine Argumentation besser darauf passt.
Ja, natürlich.
Obwohl du eigentlich nichts zu bieten hast, außer, ja, das ist halt ein Film, in dem asiatisch geprügelt wird. Die, weißt du, was die auch machen könnten? Die könnten auch dieses komische... hast du mal Equilibrium gesehen? Die könnten auch diesen Blödsinn aus Equilibrium da verfuchteln und sagen, ja, das hat der Meister da gelernt.
Aber die ganze Geschichte ist eben auf die Kampfkunst zugeschnitten.
Ja, aber das macht das
und ich habe nicht einfach eine Geschichte, wo ich dann die Action, die meine Schauspieler darstellen können, reinbauen.
Ja, aber das ist andersrum. Die Geschichte wird auf die Action gesetzt, was die Kampfkunst wesentlich tragisch
ist. Es hat halt inhaltlich keine Verbindung. Das ist mein Punkt, warum jetzt The Raid, so fantastisch er sein mag, eben halt...
Ja, aber wie gesagt, da legst du dir jetzt die Frage so aus, wie du möchtest.
Nö, ich habe die Frage so ausgelegt, wie sie da steht.
Ja,
ich streite ab, dass in The Raid die Kampfkunst zentrales Element ist.
Das heißt, du kannst sie auch rauslassen.
du kannst auch die Action anders darstellen. Du könntest Autoverfolgungsjagd machen, du könntest ballern, das gibt's ja auch alles. Und,
Während sich immer alle prügeln währenddessen.
Ja, die Prügeleien sind aber...
Also erstmal muss ich dazu sagen, es ist Schwachsinn, eine Fortsetzung zu einem Film zu machen, dem fast nur geprügelt wird und irgendwie 15 Minuten am Anfang geballert. Scheißegal. Und da dann einfach zu sagen, ja, die... keine Ahnung, die gucken sich jetzt nur an und fallen plötzlich um.
Ja, klar. Das ist auch Quatsch. Der Punkt ist aber, dass es halt allein nicht verboten ist.
Ja, das ist ja vollkommen wurscht. Du könntest, du könntest ja auch den Dings, deinen Film dazu erzählen, dass irgendwie der Typ der größte Koch werden will oder sowas.
Ja, hätte ich auch einen ganz anderen Film.
Ja, natürlich. Aber am Ende, du könntest ihn genauso inszenieren. Das ist überhaupt nicht das Problem. Also ich finde irgendwie deine Argumentation, dass diese Kampfkunst integral, also klar, die ist integral für den Film, aber das macht den Film entsprechend der Frage, was ist der beste Film, in dem das eine tragende Rolle spielt, noch nicht gut. Das heißt nur, dass das damit verbunden ist.
Ich sage, dass sie zum Beispiel in deinem Film keine tragende Rolle für den Film an sich spielt.
Das finde ich halt nicht, das ist Quatsch.
Ja gut, das ist finde ich nicht, das ist ein super Argument,
du fängst damit, finde ich. Nein, das ist ja Blödsinn. Also, das stimmt nicht. Wenn du das einfach rausnimmst oder durch irgendwas ersetzt, ist ja die ganze Identität des Films weg, die sich ja nicht über die Handlung, sondern über die speziellen, wie ich auch in meiner Argumentation gesagt habe, wie du feststellen würdest, wenn du mir zuhören würdest.
Ich höre dir zu.
Hättest du festgestellt, wie ich auch gesagt habe, dass da diese spezielle Kampfkunst eine Rolle spielt, und wenn du die rausnimmst, verliert der Film nicht die komplette Identität, dann ist das irgendein, wie ich auch übrigens gesagt habe, ein generisches Drama über irgendwelche Cops, die blöd durch die Gegend fahren und zufällig irgendein Typ ist in einem Sitz mit einer Kamera.
Also der würde mit einer anderen Kampfkunst nicht funktionieren.
Ja, das kann ich nicht sagen, das kannst du aber über deinen Film nicht sagen.
Das Ding ist doch aber, also, dass es nicht nur mit der Handlung verwoben ist, sondern auch mit den Figuren. Und gerade bei meinem Film ist es...
Also bei ihm macht es für die Figuren doch keinen Unterschied.
Aber
doch,
absolut, absolut macht das sehr viel.
Dass du das für mich sagst, aber das ist tatsächlich wichtig, weil das eine Kampfkunst ist, die aus dem gleichen Gebiet stammt, aus dem der Hauptdarsteller kommt, die er tatsächlich kann. Was wichtig ist, du kannst ja nicht irgendwie einen Hauptdarsteller suchen, der sagst du, ja... Du kannst das ist saugeil, total einzigartig, aber mach einfach mal Kung Fu, lern das mal kurz. Es war auch bei Jackie Chan.
Ja, da ist es nur einzigartig, weil sie jetzt plötzlich Filme in einem Land machen, wo sonst keine bekannten Filme rauskamen.
Was ist das denn für ein Argument?
Ja, du sagst mir, das ist einzigartig, ja, weil die halt noch nicht so viele Filme gemacht haben.
Ja, das macht das doch einzigartig. Ja,
mittlerweile gibt es ja noch ein paar andere.
Ja, mittlerweile.
So. Ja. Ja, wie viele andere gibt es? Zwei.
Die beiden davor vom gleichen Regisseur. Ja, davor spielen. Also, das finde ich, weiß nicht, also ich finde das, also klar.
Das wird auch mit jeder anderen Kampfkunst funktionieren.
Ja, wird deine aber auch.
Ja, dann musst du aber die komplette Geschichte umschreiben.
Nee, du kannst ja auch eine westliche Kampfkunst umschreiben. Und dann nennst du irgendwie die Leute nicht, tut mir leid, ich will jetzt keine rassistischen Namen sagen, ich habe die Namen vergessen, die du gesagt hast, nennst die halt nicht so, sondern heißen die halt Harry und Billy.
Ich möchte anmerken, der alte Kung-Fu-Meister in dem Film, der hat den besten Namen überhaupt, weil er in der deutschen Synchro immer klingt wie Peitsching Yang. Also der Peitsching.
Ja, siehst du, der kann nicht mal prügeln, der kann nur peitschen. Nein, Quatsch.
Das ist sensationell.
Aber dein Film hat ja auch nichts anderes. Das Einzige, was dann hängen bleibt, ja, da waren ein paar ganz nette Kampfszenen. Ja,
die Kampfszenen sind großartig.
Aber die Kampfszenen
die sind größtenteils ziemlich repetitiv. Also, da gibt es ein paar kleine nette Ideen, aber sonst sind die...
Das ist super. Ich kenne niemanden, der diesen Film irgendwann mal gesehen hat und dann wieder vergessen hat.
Empirischer Beweis.
Ja.
Aber
wieder kennst du zu wenig Leute.
Aber da muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, ich kann ja nicht nur Michael hier rummarken, ne? Also,
schon.
Ja, schon, aber wenn der nur auf mir rummarkt, kann ich nicht, das ja nicht stehen lassen. Und zwar, erstmal, du hast ja zu Recht gesagt, dieses Animationsproblem, ne? Und ich wage zu behaupten, dass ich auch deinen Animationsfilm nicht davon lossagen kann, so sehr du mir das andrehen möchtest und dass du mir irgendwie erzählst, dass die da Schnee aufeinander werfen, was... Nein, nicht die Sache an sich will ich überhaupt nicht. Ich will nicht sagen, dass das irgendwie lächerlich ist oder so. Aber dass du mir das als einzigartig verkaufst, wenn ich das irgendwie schon in 1000 chinesischen Filmen, die zufällig gerade eine Sequenz im Winter haben, weiß nicht, Schnee und Wasser, ich kann 1000 Mal Hero das Finale sehen, da kommt das auch alles vor. Das ist überhaupt kein Problem. Dass irgendwie dieses, dass du das da als einzigartig verkaufen willst in dem Animationsfilm, in dem das von per se, wie du ja schon gesagt hast, ganz nebenbei, auch wenn du das natürlich dann auf deinen Film widerlegen willst, auch wenn das natürlich nicht so stark zutrifft, wie du das überhaupt sagst, denn das hat immer noch die gleichen Animationsprobleme von Sachen, dass du eben dass du eben Leute in Räumen hast, die bei denen nicht genau feststeht, wo die eigentlich stehen, zwischen Schnitten. Das Problem trifft dann auch auf den Film immer noch zu.
Ja, das mag sein, aber er macht's halt oder kaschiert es dann halt deutlich besser als alle anderen Filme. Und das, allein das ist...
Der kaschiert seine Fehler.
Ja, genau, ja, das ist so ein bisschen... Also der macht Fehler, aber die sieht man nicht ganz so gut. Wenn man den
Ja, jeder Film macht Fehler. Also sorry, du machst...
Ja, was mit Redline?
Ja. Aber um Redline geht's nicht. Es geht ja auch darum, dass der Film in seinem seinem Medium mehr leistet als alle anderen. Und das ist ja auch etwas, was in den Filmgenuss hineinfließt, wenn du einfach erkennst,
also
wie viel Arbeit darin
ist. Also wenn der Film...
Und sorry, also erstmal dein Film ist sowieso raus, weil Raid 1 viel besser ist als Raid 2. Und zweitens ist Raid 2 noch nicht mal ein richtiger Film, sondern eine wahllose Aneinanderkette von irgendwelchen Kampfsequenzen. Also du bist...
Ja, also das habe ich ja gerade am Anfang schon gesagt, dass die durchgehende Handlung den durchaus verbindet. So generisch die sein mag, die verbindet
den
Film. Darum geht es überhaupt nicht.
Die weg.
Außerdem hast du gerade gesagt, dieser Animationsfilm, der macht in seinem Metier was. Ja, das ist wie wenn ich sage, ich gehe jetzt irgendwie... ich gehe Mate kaufen und dann habe ich die eine erwischt, von der ich nicht kotzen muss. Also, tut mir leid, aber das ist in seinem Metier gut. Das ist wie dieses Argument, ja, ist immer noch besser als Transformers, okay? Also, tut mir leid. Das
ist ja nicht aber mein einziges. Ich sag ja,
aber
ja,
das
nur,
hast du gerade gesagt.
Ja, weil es mit reinspielt.
Aber
da
könnten wir es aber auch sagen, dass deine Geschichte, der Typ findet ein Kind und das soll geopfert werden. Da gibt es auch Millionen Filme von, wo irgendein Schwertkämpfer irgendein Kind findet, das irgendwie sterben soll.
Der Typ, der irgendwie ein Recht ist, habe ich auch schon tausendmal gesehen. Also
nee, wer recht denn da?
Hast du nicht gesagt, dass irgendwer recht?
Nö, da recht niemand.
Ich hab, wer irgendwer... Scheiße.
Musst du mal zuhören?
Ja, nee, denke ich gar nicht. Ja.
Der recht bestimmt ein paar Blätter zusammen.
Nee, der wischt einen Boden mit einem Lappen.
Ja, der wischt einen Boden, ist fast das Gleiche. In Japan nennt man das Rechen. In China. Nee, also weiß ich, dass du dieses Argument von der Handlung, ich weiß nicht, also die Handlung in einem Actionfilm, ich will nicht sagen, dass die überflüssig ist, das ist totaler Quatsch. Da gibt es immer so Menschen, die das sagen. Nein, die Handlung, jetzt kommt wieder dieses prätentiöse Wort, die muss halt für den Film an sich funktionieren. Die muss nicht sonderlich spektakulär sein, in dem Moment, in dem die Action in den Vordergrund gerückt wird. Deswegen ich auch meine, dass du sagst, dass du die Action durch irgendwas ersetzen kannst, dass das nicht funktioniert, weil die Action im Vordergrund steht und nicht die Handlung. Aber dass du dann eben anführst, dass das ein schlechter Actionfilm ist, weil die Handlung nicht da ist.
Ja, das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, es ist kein Film, weil es einfach nur eine wahllose Aneinanderkennung von Actionsequenzen ist.
Aber ich würde ja auch nicht sagen, dass da die Action nicht im Vordergrund steht, sondern dass einfach... Ja. Bei meinem Action und Handlung perfekter verknüpft sind und bei dir nicht.
Genau, und ich sag nur,
und
dass
bei
das
ihm eigentlich auch nicht.
Ja, das stimmt.
Das ist
und ich sag, dass
schon allein deswegen, weil die Kampfkünste die Charaktere teilweise definieren. Es gibt eine sehr
große... Ja, bei Raid nicht, oder was? Der Typ, der ist nicht Polizist.
Das habe ich überhaupt nicht. Ich diskutiere nicht mit dir, ich diskutiere gerade mit Michael.
So. Ist mir egal.
Es gibt eine sehr große Sequenz, wo uns Raubfigur Nanashi mit dem Bösewicht darauf hinausläuft, dass sie sich kämpfen, weil der Bösewicht einfach ihn jetzt zum Kampf herausfordern will und unser Protagonist Nanashi muss diesem Kampf entgehen. Und das kommt ja nur dadurch zustande, weil dieser...
Der muss dem Kampf entgehen. Ich denke, das ist ein Actionfilm.
Der hat keinen Bock mehr.
Nein.
Das ist die Action, Michael.
Warte, es geht nicht darum, dass was irgendwie die besten Kampfsequenzen hat, sondern was der beste Film ist. Und diese Szene ist einfach unglaublich spannend und intensiv, weil du merkst, dass diese Figur, Nanashi, unsere Hauptfigur, eigentlich dem Typen auf die Fresse hauen will, weil das ein unfassbar arrogantes Arschloch ist, aber es nicht kann, weil er sonst seine Deckung aufgeben will.
Das gleiche Argument.
Dafür gibt er dann am Ende den Bösewicht so richtig
auf die Fresse. Aber ich finde das gut, dass du dieses Argument sagst, denn das ist nämlich genau das gleiche in Raid. Das ist auch der Typ, der sich bei den Typen einschleichen will, den er eigentlich voll aufs Maul hauen will. Also ich glaube, du hast den Film einfach nicht gesehen.
Haut er nicht ständig für diese Typen anderen Leuten auf die Fresse?
Ja, weil er das muss. Hast du doch gerade gesagt, der darf nicht kämpfen gegen den einen. Das darf der halt die Zeit nicht, sondern haut anderen Leuten. Was übrigens viel besser ist, weil es dadurch der Actionfilm wird. In deinem sagt er, ja, tut mir leid, kann ich kämpfen. Also darf nicht.
Also wenn es in der fünften Runde, wenn ihr da noch mehr streitet, dann hole ich auch einen Schiedsrichter nochmal rein.
Das soll doch hier mal spektakulär werden.
Ich möchte übrigens anmerken, dass Sword of the Stranger den besten Titel für eine Fortsetzung hätte, und zwar Kinder ist Stranger.
Der heißt übrigens Sword of Stranger, nicht Sword of a Stranger.
Ich habe ihn als Sword of the Stranger gefunden. Ah, den gibt es übrigens auch, ich glaube, legal und kostenlos auf YouTube
ja,
zu sehen.
Ja, schaut ihn.
Ich habe kurz reingeguckt, sah sehr gut aus. Ja.
Ob das so legal ist, wissen wir nicht, aber man kann
es mal gucken. Ich glaube, der ist bei so einem legalen Kanal, die
so,
halt dann...
So Netzkino.
Genau,
so
bei Netzkino gibt es auch Tampopo.
Ja, sonst könnt ihr ihn aber kaufen, denn er sieht ganz wunderbar aus. Ich werde mir den noch ansehen. Ja.
Jetzt schauen wir aber,
und deinen müssen wir auch noch gucken.
Jetzt schauen wir erstmal, was eure Filme euch hier... in der Runde gebracht haben. Also fangen wir an. Erik hat, wie gerade schon erwähnt, Sword of the Whatever Stranger Animationsfilm von einem Samurai, der auf einen kleinen Jungen trifft, und es geht eben nicht nur um die Kampfkunst, sondern auch die Themen an sich sind großartig, hier mit dem Mönch, diese Kritik da ran. Und du hast eben gesagt, oft ist ja in Animationsfilmen die Kampfkunst nicht realistisch, und hier ist es aber eben schon, ja, hier ist es super dargestellt und eben die Umgebung wird auch mit eingebunden und das Ganze sieht gut aus, also eigentlich Punkte jede Menge für den Film. Der ältere Michael hat Karate Kid.
Entschuldigung, Karate Kid wäre auch eine super Wahl gewesen.
Ja, ich wusste, die Kerze der Karate Kid denkt, als du die Geschichte erzählt hast. Ja, die Schlange im Schatten des Adlers.
Das klingt übrigens wie ein Pornotitel irgendwie. Ja.
Das ist Schlange im Schatten des Arnos. So ein Film mit Jackie Chan, da ging so ein Augenrollen durch die Runde.
Hallo?
Das, also ja, das ist halt eine arg offensichtliche Wahl.
Ja, genau. Ist alles gut. Genau.
Der ist halt geil.
Sein Hauptargument war, dass es in diesem Film um die Kampfkunst als Handlung geht. Und deswegen, weil so hast du die Frage interpretiert, spielt der Film eben, die Kampfkunst eben eine tragende Rolle. Ja, anders als jetzt bei den beiden anderen Filmen hast du gesagt, ja, wieso? Da ist ja nur Kampfkunst, aber das ist nicht für die Handlung relevant. Ja, das hast du eben dann auch hier, der Typ aus Matrix, ist es so, ja, besten Film. Oder Sauna untergebracht mit dem hohen Typ. Also,
wie oft hast du es, dass ein Kung-Fu-Priester mit einem Schlag in den Hoden getötet wird?
Ich habe hier übrigens
es ist so gut.
Notiz: bester Filmtod in Klammer Hoden.
ich habe hier irgendwo auf meinem Zettel stehen.
Bester
Moment.
Tod in Klammern Hoden.
Bester Hoden in Hoden Klammern Tod.
Hoden habe ich stehen.
Da gab es einen Politiker, der so hieß.
Ja.
Cool. Und der jüngere Michael hatte Raid 2. Hat gesagt, also in diesem Film geht es halt nicht schon wieder um Kung-Fu, sondern einmal um Silat. Das ist eine sehr unbekannte Kampfkunst, die man so erstmal nicht kennt. Und dann kommt noch Streetfighting und MMA dazu. Also du hast halt ein buntes Konglomerat. Und die Action dominiert halt in diesem Film. So. Und ihr beiden Michaels habt euch eigentlich relativ viel gekloppt über diese Frage, ja, ist es jetzt für die Handlung wichtig oder ist es für den Film wichtig? So, die Frage war aber halt, die Kampfkunst soll eine tragende Rolle spielen. Da steht nicht eine tragende Rolle für die Handlung. Ja. Ja? Das heißt, das war halt eine Auslegungssache, die ich aber so bei dir, älterer Michael, eben nicht sehe. Ja? So, du hast das genommen, dein Thema, und das stimmt schon, dass das für die Handlung da sicherlich viel tragender ist, aber die Kritik bei dir war halt schon relativ groß, weil man, weil man eben halt gesagt hat, okay, du könntest das halt mit jedem anderen machen und du könntest die Story genauso erzählen, ja, wenn der jetzt irgendwie Boxen lernt oder so, diese Trainingssequenz so, klar. Das ist wahrscheinlich zu sehr nach Schema F gewesen an der Stelle und, was dir auch vorgehalten wurde, du hast selber gesagt, die Choreo ist nicht so gut, die wurde später von Jackie Chan besser so, also kann die Kampfkunst wahrscheinlich nicht so gut.
Und die ist schon ziemlich gut.
Ja, aber, ja? Das war, genau, ja, das ist das Ding, aber primär auch einfach...
Nee, ich möchte nur, dass der Film jetzt nicht hier abgebaut wird. Ja. Nee, der ist halt geil. Ja, ist
so, die tragende Rolle, die war da irgendwie nicht zu finden. Mhm. So, bei Erik hat es eine Weile gedauert, bis auf ihn eingedroschen wurde. aber dann hat man halt ihm ganz klar gesagt, ja, aber der hat halt schon das Animationsproblem. und du hast halt diesen sehr schönen, bedeutungsschwangeren Satz gesagt, er kaschiert das Problem deutlich besser, weil man halt schon sagen muss, das macht es aber halt noch nicht gut. Ja? Also das ist halt, du hast immer noch das Problem, es wurde angebracht mit der Örtlichkeit, du weißt nicht genau, wo stehen die Leute in einem Raum. Du hast natürlich auch gesagt, ja, die Kampfkünste, die definieren die Leute, weil dann Michael auch gesagt hat, ja, das ist bei mir auch. Und was dann eigentlich der Hauptunterschied war, dass es mich bei Michael mehr überzeugt hat, ja, weil das mit dem Animationsproblem, das mag eine optische Geschichte sein, aber ich sehe nicht unbedingt, dass das direkt ausschließt, dass es eine tragende Rolle spielt und für den Film wichtig ist. Aber bei Michael, er hat einfach von vornherein gesagt, da geht's eine Stunde Story und die andere Stunde ist Kampfkunst. Das ist schon mal ein sehr gewichtiges Argument, so, da wird eine Stunde lang auf die Fresse gehauen. Das ist schon mal relativ viel.
Da wird der erste tatsächlich die bessere gewesen.
Ja, das stimmt. Da wird einfach komplett den ganzen Film sich nur auf die Fresse gehauen.
Ja, ich wollte den Baller-Teil, der hat mich genervt.
und was eben wichtig ist, nicht nur der Film, sondern auch die Charaktere definieren sich nicht über die Story, sondern über die Kampfkunst. Ja, der Typ ist Polizist geworden, weil er ein krasser Kampfkunst-Typ irgendwie ist. Und auch ein sehr wichtiges Argument, auch wenn es zum Nebensatz fiel, es ist der zweite Teil einer Kampfkunstreihe,
ja, genau.
Als zentrales Element Kampfkunst hat. So. Was, wenn nicht das, ist eine tragende Rolle. Und deswegen geht der Punkt ganz klar an Michael mit Raid 2.
Du hast zwei, ne, bisher, Michael?
Ich habe zwei,
okay.
Ja.
2-1-1.
Ja, dann wird es doch spannend.
Wenigstens. Ja, vielleicht
doch
ja, ist das sonst langweilig.
Genau.
Ja, das ist das Gegenteil von spannend. Ja. Ja. Das ist richtig.
Oh, das Essen, sonst ist das Essen nicht süß. Ja, nee, das ist salzig, ne? Ja. Oh,
bitte.
Round 5. Fight.
von euch eigentlich jemand Raucher? Nicht, ne?
Nee, ja,
sehr gut.
Ich weiß nicht.
Wir haben, also ich rauche auch nicht, aber trotzdem habe ich eine Frage eingereicht, die mich interessiert, weil wenn man Zigaretten skeptisch gegenüber sieht und vielleicht auch sagt, man will gar nicht, dass die so auch so in Filmen verarbeitet werden und so, weil vielleicht dann Leute anfangen zu rauchen oder Zigarettenwerbung kritisch sieht, gibt es ja vielleicht doch Filme, die nicht ohne Zigaretten auskommen, egal ob die jetzt da gut oder schlecht wegkommen. Und deswegen lautet eben die Frage, welcher Film kommt nicht ohne Zigaretten aus? Und der jüngere Michael.
Genau, und dann dachte ich mir als erstes, ich nehme jetzt mal keinen Film, in dem Zigaretten einfach so ein Mittel zum Zweck sind, die man durch jede x-beliebige Droge austauschen könnte, sondern ich nehme Blues Brothers, in dem Zigaretten einfach erstmal für einen sehr, sehr zitatwürdigen Film sehr wichtig sind und auch für die Ästhetik des Films generell wichtig. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, ich habe hier zwei Zitate sogar mitgebracht, und denn ohne kommen wir bei Blues Brothers leider nicht aus. Und deswegen fange ich an mit, es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Was eines der besten Zitate aus diesem ganzen Film ist, was erstmal dafür wichtig ist und was natürlich, wo wir die Zigaretten natürlich auch haben, ist, ja, unsere beiden Hauptfiguren in Blues Brothers, oder zumindest eine davon, rauchen das öfter mal, also eigentlich beide, aber das haben wir in vielen Szenen, wir haben das in dieser berühmten Szene, wo sie sagen, dass sie im Auftrag des Herrn unterwegs sind, und man kann sich jetzt denken, ja, dieses ganze Rauchen, das ist total unnötig, das könnten die auch bleiben lassen, aber das ist für diese ganze Ästhetik, diese Coolness in der Zeit, in der das spielt, extrem wichtig, auch für diese Authentizität, die darüber gebracht werden soll, dieser Szene, dieser Blues- bzw. Jazz-Szene, die da auch vorkommt. Und also das geht erstmal gar nicht ohne, weil man das den Leuten überhaupt nicht abnehmen würde, dass die einfach nicht rauchen, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. Und weil das eben, für diesen Coolness-Faktor, auch wenn Rauchen an sich im richtigen Leben nie cool ist, man das im Film perfekt so inszenieren kann, was hier auch perfekt gemacht wird. Und deswegen habe ich direkt noch ein Zitat, ohne dass wir hier nicht hinkommen, denn das sagt Elwood zu Jake im neuen Auto, das sie haben. Es hat einen Bullenmotor auf 350 PS aufgeblasen. Es hat Bullenreifen, Bullengetriebe und Bullenstoßdämpfer. Das ist ein Modell, das von katalytischen Konvertern gemacht worden ist. Läuft also mit Normalbenzin. Was sagst du jetzt? Ist das das neue Bluesmobil oder was? Das Bluesmobil von tragender Wichtigkeit, worauf Jake dann antwortet, ja, der Zigarettenzünder ist im Arsch. Also wir kommen in diesem Film allein bei Zitaten schon nicht dadurch aus. Und diese Ästhetik, die da vermittelt wird, und diese Authentizität des Milieus kommt ohne Zigaretten auch nicht aus, weil das einfach keinen Sinn ergibt.
Gut, der ältere Michael.
Ja, Ästhetik und das schwierige Wort mit A sind gute Stichworte für mich. Und zwar habe ich Good Night and Good Luck. Wer den Film irgendwann mal gesehen hat, mir ging es so ähnlich, der wird wahrscheinlich auch schon wieder eventuell nicht mehr so ganz genau wissen, in dem Film geht es doch gar nicht ums Rauchen. Warum habe ich den jetzt? Aber in dem Film geht es um Edward R. Murrow, der Fernsehjournalist war und so einen kleinen Kampf gegen den Senator Joseph McCarthy laufen hatte, der einen Senatsausschuss leitete, wo eine kommunistische Verschwörung innerhalb staatlicher Organe aufgeregt wurde. Warum hat das jetzt was mit Zigaretten zu tun? Es hat insofern was damit zu tun, dass der Film in den 50er Jahren spielt, eben auf diesem real existierenden Fernsehjournalisten beruht, und dieser Fernsehjournalist eben dafür berühmt war, dass er auch im Fernsehen und sonst immer ständig raucht. Sprich, du kannst diesen Film, diese Person nicht authentisch erzählen, ohne dass der raucht. Ich habe mal im Trailer nochmal nachgeguckt, weil ich den Film auch selber nicht habe. In dem Trailer sind 21 Rauchszenen drin. Es geht aber, du kannst die Zeit nicht porträtieren, du kannst diesen Menschen nicht porträtieren, ohne dass da geraucht wird, weil es das war, was halt viele, viele Leute, die den aus dem Fernsehen kennen, mit ihm in Verbindung bringen. Das ist der Typ, der im Fernsehen raucht, was damals halt auch normal war. Ne? Aber wirkt, der war irgendwie noch krasserer Raucher als irgendwie alle anderen. So habe ich das mir zumindest nochmal per Internetrecherche erschlossen. Und wie gesagt, du kannst diese Figur wohl nicht erzählen, ohne dass du dem eine Zigarette irgendwie in die Hand gibst. Das ist unmöglich. Ja. Erik. Okay,
ja,
Erik,
und ja. Ich habe mir einen Film rausgesucht, wo Zigaretten nicht nur ästhetisches Mittel sind oder ein Teil des, der Figur, sondern Teil der Handlung, und zwar Thank You for Smoking. In Thank You for Smoking geht es um Nick Naylor, der Lobbyist für die Tabakindustrie ist, oder für Tobacco, wie sie im Film genannt werden, basiert auch zum Teil auf realen Ereignissen, wie die Tabakindustrie in dieser Zeit versucht hat, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, die Leuten einzureden, ja, Rauchen ist nicht schlimm, Rauchen verursacht keinen Krebs oder ähnliches. Und explizit geht es darum, dass Nick Naylor dann gegen den Senator von Vermont antreten muss, der auf Zigaretten dann ein großes Totenkopfzeichen platzieren will, um allen deutlich zu machen, ja, Zigaretten sind böse. Und der Film zeigt wunderbar, wie Nick Naylor als Vertreter der Lobby versucht, Leute zu beeinflussen. Also mit ganz perfiden Argumenten. Also es gibt die wunderbare Szene am Anfang, wo ein Junge an Krebs in einer Talkshow eingeladen wird und Nick Naylor sagt, also wir haben doch überhaupt gar kein Interesse daran, dass er stirbt. Was wir wollen, ist doch, dass er noch mehr raucht. Das ist total absurd, uns unterstellen zu wollen, ja, wir würden für den Tod dieses Jungen verantwortlich sein. Und ähnliche Sachen macht er dann zum Beispiel. Er geht zum Beispiel in einem Filmregisseur oder in einem Filmstudio und sagt, ja, hier, ich hätte gern in Zukunft mehr Filme für Zigaretten, können wir da was machen hier, wir bringen noch eine Marke währenddessen raus. Und ganz viele solche Szenen, wo aufgezeigt wird, wie die Tabakindustrie, wie Lobbyisten da gearbeitet haben. Ja.
Ja, und da fange ich mal direkt an. Du hast nämlich genau das gemacht, was Michael und ich vermieden haben. Du hast nämlich einen Film gemacht, der in seinem eigenen Trailer schon die Austauschbarkeit der Zigaretten vorgeworfen bekommt. Denn in dem Trailer zu diesem Film sagt der Protagonist, ich habe seinen Namen vergessen, dass sie heilige Trinität haben, dass sie Tag nennen, nämlich Alkohol, Zigaretten und Knarren. Und du kannst diesen ganzen Film, du musst halt das Krebskind natürlich ersetzen, das ist, wenn du durchs Knarren ersetzt, wahrscheinlich nicht an Krebs gestorben. Du kannst diesen ganzen Film durch eine der beiden anderen ersetzen und das hätte genau die gleiche Wirkung. Du musst halt nur ein paar Szenen anders erzählen. Deswegen finde ich, dass Zigaretten für diesen Film fast keine Rolle spielen, ja, weil im eigenen Trailer des Films schon ihrer eigenen Nutzlosigkeit für den Plot eigentlich.
Das Lustige ist ja, dass du dass wir wieder bei dem Argument sind, ja, das ist halt ein anderer Film.
Gut, anderes Argument. Die Frage ist, welcher Film kommt nicht ohne Zigaretten aus? Das ist tatsächlich sehr perfide bei deinem Film, aber technisch gesehen, du kannst den Film genauso erzählen, wie er ist, wenn der Typ die ganze Zeit für die Tabakindustrie argumentiert, wenn er übers Rauchen spricht, du musst im Prinzip nie eine Zigarette zeigen und du musst nie das Wort Zigarette sagen, ein ähnlich wie der Zombie nie genannt wird, kannst du die Zigarette theoretisch komplett also in Wort und Anwesenheit umgehen. Aber du kannst trotzdem übers Rauchen und über die Tabakindustrie.
Aber das ist, nein, aber das ist doch gerade ein Punkt für den Film, weil das Bild dieser Zigarette weil das Bild dieser Zigarette so mächtig ist, dass du diese nicht zeigen musst. Es braucht keine physische Darstellung der Zigarette. Die Idee dieser Zigarette reicht allein schon aus.
Die Idee ist dann aber in deinem Kopf und nicht im Film.
Aber dann reicht es doch schon, dass die Idee der Zigarette ist doch schon mächtig genug, um diesen Film zu tragen.
Aber dann hat er keine Zigaretten mehr.
Ja, also es geht nur darum, welcher Film ohne Zigaretten
ausgeht. Und wogegen du, wenn du auf einer ästhetischen Ebene argumentierst, wie leider Michael auch und ich, dass du dann ohne Zigaretten insofern nicht auskommst, dass diese Figuren einfach anders werden, wenn die aufhören zu rauchen. Wobei du in einem Film, in dem du erstmal, wie Michael gerade meint, die Zigaretten erstmal nicht zeigen musst, weil es vollkommen egal ist. Und in dem du die Zigaretten auch meinetwegen durch Alkohol und Dings austauschen kannst, was im Endeffekt die gleiche Botschaft hat, weil es in dem Film nämlich nicht um die Zigaretten, sondern um den Lobbyisten geht, der das den Leuten verkauft und wieso der denen das verkauft. Und nicht darum, dass der Zigaretten im Speziellen verkauft, sondern dass der denen was verkauft, was die umbringt. Was du in diesem Tech-Team in dem Trailer schon gesagt bekommst, was es auch noch in mindestens zwei anderen Ausführungen gibt.
Das stimmt zum ersten deswegen nicht, weil Thank You for Smoking zum Großteil auch auf eben den realen Ereignissen der Tabakindustrie basiert und eben auch für die Tabakindustrie spezielle Probleme hat.
Aber für diese Probleme, zum Beispiel, wenn du das Krebskind hast, du siehst ja das Krebskind nicht, wie es raucht, du siehst das Ergebnis vom Rauchen oder das mutmaßliche Ergebnis vom Rauchen. Und du musst die Zigarette nicht zeigen. Es könnte auch Zigarre oder Pfeife oder sonst was geraucht haben. Es geht um die Tabakindustrie und ums Rauchen. Zigaretten kannst du theoretisch umgehen.
Ja, das, wie gesagt, dann sind wir aber wieder bei dem Bild der Zigarette, was eben mächtiger ist als einfach nur die physische Form.
Ja,
das kann ja jeder Film machen und das hat ja in der Zeit Film jeder gemacht.
Ja, ich
du kannst aber jeden ganz X-beleben Film Noir nehmen und sagen, ja, das ist Teil der Ästhetik, da kannst du nicht ohne Zigaretten
machen. Nee, aber deswegen bin ich, Film, nee, ich bin da ganz kleinkariert bei der Fragestellung. Die Fragestellung ist, welcher Film kommt nicht ohne Zigaretten aus? Dein Film könnte theoretisch ohne Zigaretten auskommen, eben weil das Bild so stark ist, dass es jeder sofort versteht. Jeder hat die Zigarette im Kopf, sie muss nicht im Film sein. Wenn du aber bei meinem Film die Geschichte authentisch erzählen willst, kannst du diese Figur nicht zeigen, ohne auch eine Zigarette zu zeigen. Das
okay,
ist unmöglich.
Jetzt bin ich mal kleinkariert und sage, wenn du sagst, es kommt nicht ohne Zigaretten aus, dann heißt das für mich, Zigaretten existieren nicht. Und nicht, ja, es gibt bloß keine physische Darstellung, sondern Zigaretten existieren nicht und dann funktioniert der Film
nicht. Dann ist ja deiner gar nicht mehr da, wenn Zigaretten nicht existieren.
Ja, aber eben ist das...
Ist der Lobbyist arbeitslos und das wird
nein, aber
zu, das Leben ist schön.
Das heißt, Zigaretten existieren in dieser Welt und das Bild dieser Zigaretten in dieser Welt und das Zigaretten
aber,
in unserer Welt
darum, welcher Film ohne Zigaretten auskommt, nicht welche Welt, sondern der Film.
Ja, der Film ist doch die in der Welt.
Nein, wir gehen davon aus, zumindest bei unseren beiden Filmen, dass die Filme eine mehr oder minder reale Welt oder reale.
Bei Fango Smoking doch auch.
Das ja, ist sag ja unsere beiden. Ja. Und da kannst du jetzt nicht kommen mit, ja, die Welt hat keine Zigaretten mehr.
Hä?
Das ist ja jetzt.
Du argumentierst doch, dass es.
Nee, mir geht es nur um Darstellung.
Nein, du hast gesagt, welcher Film kommt nicht ohne Zigaretten aus? Und der Film kann nicht ohne Zigaretten auskommen, weil diese Zigaretten in dieser Welt, in dieser Geschichte vorhanden sein müssen, sonst funktioniert der Film
nicht. Ja, du musst sie aber nicht nennen und du musst sie nicht
zeigen. Ja, das ist doch eben ein Punkt dafür, weil die Zigaretten als Bild
aber dann
so
entspricht
stark
das der Frage
sind.
Ja nicht mehr. Außer ja.
Wieso? Na, das was ist doch einfach nur eine andere Darstellung. Bei mir, bei meinem Zigaretten geht es einfach darum, dass ihre Existenz da sein muss. Dass das Bild dieser Zigarette so mächtig ist, dass sie keine physische Form
aber
braucht. Die muss nicht geraucht werden.
Ja, der Film kann ohne Zigaretten auskommen.
Nein!
Aber nein,
das ist einfach falsch, weil du sagst...
Sie müssen inhaltlich in dieser Welt existieren, sie müssen im Film nicht vorkommen.
Ist doch im Film vorkommen.
Nein. Das ist genauso. Ich kann davon ausgehen, dass es in einer Filmwelt Autos gibt. Ich muss aber deshalb nicht ein Auto zeigen. Oder ich musste es nicht nennen. Aber deswegen existieren trotzdem irgendwo Autos.
Wenn aber diese Autos tragend für die Geschichte sind, dann kannst du nicht sagen, ja, die Autos werden nicht gezeigt.
Die meisten
halt,
Autos
dann ist das
nicht,
ja. Dann ist das nicht...
Ich kann eben auch einen Film über die Autoindustrie machen, die meinetwegen über die Bremsenprobleme von Toyota, der sich um die Bremsenprobleme von Toyota dreht, ohne dass irgendwann mal das Auto vorkommt. Die können die ganze Zeit von den Bremsen reden.
Ja, aber dann ist das Auto doch trotzdem tragend für die Geschichte.
Ja, aber der Film kommt ohne dieses Element aus.
Na eben doch nicht, es ist ohne es zu nennen. Aber
ja,
das,
eben.
Ja, aber das sind doch zwei unterschiedliche Sachen. Etwas nicht im Film sein und es nicht zu nennen, sind doch zwei komplett unterschiedliche Sachen. Jeder Horrorfilm, wo das Monster nicht gezeigt ist, hast du jetzt gerade delegitimiert. Ja, es gibt halt kein Monster, so es wird ja nicht gezeigt. Ist ja nicht wichtig für einen Film.
Ich würde mal vorschlagen, dass wir uns mal von Thank You for Smoking auf einen der anderen Filme noch einziehen, weil da ist es, glaube ich, genug gesagt zu.
Ja gut, Blues Boy.
Okay, also bei deinem Film.
Ja, bitte.
Du hast gesagt, dass es für die Ästhetik wichtig, das kann ich dir jetzt erstmal schlecht widersprechen, weil ich das auch angeführt habe. Das heißt, das versuche ich jetzt erstmal nicht, vielleicht versuchst du es vielleicht und dann mache ich es bei dir nochmal. Aber was du gesagt hast, was wichtig ist, ist dieses Element für die Figur an sich.
Ja.
Und da sagst du nämlich was ich interessant finde, und zwar, dass dieser Film hat ja so eine gewisse Art, was Biopic angeht. Der zeigt
richtig,
ja diese
richtig.
Figur. Jetzt ist die Frage, müssen Biopics überhaupt authentisch sein?
Wenn du als Filmemacher den Anspruch hast, dass du das Leben der Figur, das du da beschreibst, authentisch darstellst, dann ja.
Hat der Film den Anspruch? Also
ja,
das kannst du halt ja sagen.
Sagen wir es so, du kannst jetzt Elvis nicht die Frisur nehmen oder die Klamotten. Dann ist das irgendwie nicht mehr das Ding.
Ja, wenn du Elvis
und in
die
den
Klamotten nimmst, ist das Erregung öffentlichen Ärgernis.
Richtig. Nee, und in dem Fall ist es halt, dass das Problem, der Typ war immer mit einer Zigarette im Fernsehen zu sehen. Sprich,
also ist es wie sein Hut, willst du?
Genau, das sagen. Ist wie Indiana Jones'
aber,
Hut. Das ist das Erkennungsmerkmal dieser Figur.
Aber du hast nämlich im gleichen Satz, den du das vorhin gesagt hast, bei deiner Erklärung auch gesagt, dass das zu der Zeit eh jeder gemacht hat. Also ist das wirklich sein Erkennungsmerkmal, wenn das alle anderen auch machen?
Naja, also damals wurde halt generell sehr, sehr viel geraucht, aber du kannst dann nicht für diesen Typ, den jeder so kennt, der ist im Fernsehen immer mit einer Zigarette in der Hand zu sehen, dann kannst du ihm die halt nicht wegnehmen. Dann musst du ihn so zeigen. Sonst hast du halt die Figur nicht getroffen. Ne? Dass das die anderen auch machen, gut, sei dahingestellt. Aber die Leute, die meinetwegen alt genug sind, dass sie diesen Menschen in den 50ern im Fernsehen gesehen haben, werden ein Problem haben, wenn sie den jetzt plötzlich ohne Zigarette sehen.
Mhm. Ja, wie viele Leute werden den da noch gesehen haben? Aber das war.
Ist ja egal, weil wenn du in den 50ern, keine Ahnung, 10 warst oder so, dann lebst du da noch, der kam Anfang der 2000er raus, kannst du schon noch mitgekriegt haben.
Ja. Ja. Also ich muss halt sagen, Blues Brothers, du hast halt ein paar Zitate raus.
Richtig,
das
ich
halt, aber ansonsten.
Paar Witze, ja, ne?
Ja, nee, ja.
Das, ist halt also, nicht, das ist halt nicht wirklich sonderlich tragend für den
Film. Nee, da hast du mir jetzt vollkommen, da hast du mir nicht zugehört. Da hast du nämlich die andere Hälfte, die ich auch zweimal gesagt habe.
Ja,
hab
okay, es ist für die Ästhetik wichtig.
Hallo, das sind Blues-Menschen, Jazzer, die können nicht rauchen.
Warte, hast du nicht auch Jazz gespielt?
Ja, du hast doch ja Jazzband, du rauchst nicht.
Nein, wir haben nämlich gar kein Jazz gespielt. Wir haben nämlich irgend so komische Kombo-Kacke gespielt. Wir waren nämlich auch gar kein Jazz. Ja. Nein, bei uns hieß das anders. Ich habe aber den Namen vergessen. Irgend so eine Unterart.
Mortal Kombat.
Ja, nein. Ich wollte eigentlich sagen, das war irgend so eine gammige Pop-Unterart. Aber
also Tekken.
Außerdem muss man dazu sagen, ich habe vielleicht Jazz gemacht, aber das heißt nicht, dass ich Jazz gelebt habe. Und darum geht es nämlich in dem Film, um Leute, die Jazz leben, die das in dem ganzen Film, oder beziehungsweise Blues natürlich. Jazz.
Also wir gehen jetzt davon aus, dass alle Menschen, die Blues und Jazz leben, Raucher sind.
Naja, nicht alle.
Ja, das sagst du gerade.
Genau, ja, aber fast alle.
Also, wie jetzt? Also alle oder also ist es jetzt Teil des Lebens?
Habe ich gerade 3%, 20%, 70%?
Ich habe nachgezählt, tut mir leid.
Ja, solltest du ja machen, bevor so Behauptungen aufstellen. Ja, also,
nee, das ist so im Jahr ein bisschen schwierig.
Wenn du sagst, es ist Teil.
Aber du hast ja auch gesagt, dass alle geraucht haben zu der Zeit.
Ja, mir geht es auch darum, dass das vor allem diese eine Figur geraucht hat und jeder das gesehen hat und deshalb kannst du ihn nicht ohne Zigarette darstellen. Deine sind halt leider fiktive Figuren. Du könntest auch theoretisch sagen, das sind ganz abstruse Blues-Menschen, die rauchen
gar. Aber dann entspricht das nicht mehr der Figurenzeichnung, die Regisseur, die Darsteller und Drehbuchautor machen wollen. Und das ist ja für einen Film extrem wichtig, dass du deine eigene Vision rüberbringst.
Ja, also das ist jetzt das Ding so, ja, wir haben halt Bock, Raucher zu zeigen, deshalb kann der Film theoretisch nicht ohne Zigaretten
aus. Ja, richtig, du kannst halt den Film nicht ohne Raucher machen, weil dann die Figuren anders sind.
Ja, gut. Also, musst du halt dann ein bisschen umschreiben.
Dann müsstest du halt andere Figuren schreiben. Und dann
ja,
ist
die
das
rauchen
ein
dann halt.
Aber dann ist das ein anderer Film.
Dann saufen die halt ein bisschen mehr.
Ja, dann, sobald die saufen, werden die nämlich total unsympathisch und können kein Auto
dann
mehr
werden
fahren.
Sie zu Mettler,
was willst du sagen, dass alle Leute, die Alkohol konsumieren,
ach, Michael! Also ich möchte hier jetzt nochmal, nochmal so ein kleines Fazit von euch allen zu haben, würde ich gerne nochmal von jedem kurz hören, diese These, die vorhin aufgeworfen wurde, wir nehmen an, es gibt Zigaretten nicht. Das wurde nie erfunden. Warum funktioniert euer Film dann trotzdem noch? Beziehungsweise eben nicht. Ja, also.
Ja, ganz offensichtlich, weil dann Nick Lader arbeitslos wäre. Und es kann eben nicht durch andere Alkohol oder Waffen ersetzt werden. Weil
aber er könnte auch immer noch für die Tabakindustrie arbeiten.
Wenn es Zigaretten nicht gibt,
ja,
kann
machen
er nicht...
Ja, machen die Pfeifentabak oder Zigarren. Das sind ja keine Zigaretten. Die Frage ist nach Zigaretten.
Nee, ich verstehe nur den Unterschied wenn er Alkohol oder Waffen verkaufen würde. Erst denn für die Figuren sich ist das relativ irrelevant.
Ja,
genau.
Für die Handlung nicht. Weil
doch, es dreht sich darum, da ist die Öffentlichkeit, die gegen diesen Lobbyisten ist, weil sein Produkt offensichtlich Menschen tötet. Das können auch Panzer sein oder Handgranaten oder eben Alkohol oder Heroin. Und er versucht halt, das als ein positives, tolles Ding, das unschädlich ist.
Aber gerade bei den Sachen, die du aufgezählt hast, gibt es einen ganz wichtigen Unterschied, und zwar, dass Zigaretten in der Gesellschaft vor dieser Zeit mit dieser starken Lobbyarbeit vollkommen akzeptiert war.
Alkohol auch.
Ja, und Waffen in den USA. also du kannst das nicht
die bewusst, dass Waffen gefährlich sind, war viel, viel präsenter. Auch dass Alkohol gefährlich war viel, viel präsenter, als dass Zigaretten gefährlich sind. Dass Zigaretten töten, war den meisten Leuten zu der Zeit überhaupt nicht bewusst. Das war etwas, was die Wissenschaft ganz lange erst erkämpfen musste, dass das in der Allgemeinheit
verschweigen muss.
Ja, die Wissenschaftler von der Tabakindustrie haben das verschwiegen und haben versucht, ständig zu beweisen, ja, Tabak, das verursacht keinen Krebs. So.
Wie sieht es denn beim Rest aus?
Ja, also ich möchte mal ganz kurz auf meinen da eingehen. Du fragst jetzt nach, wie wäre es, wenn es in der Welt keine Zigaretten gäbe, was in meinem Fall eine unfaire Frage ist, weil mein Film von unserer realen Welt halt ausgeht, insofern, dass er eine Figur darstellt.
Ja, dann nehmen wir halt an, sie würden jetzt verboten. Es geht halt darum, dass sie im Film nicht mehr dargestellt werden könnten. Ja, und da wäre halt die Frage, hat das...
Ja, dann könntest du halt die Geschichte nicht mehr authentisch erzählen. Dann müsstest du halt Geschichtsverfälschung betreiben. Das ist ungefähr, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht die Nazi-Keule schwingen.
Wie viele Filme verfälschen ihre Geschichte?
Also ja, klar, aber dann hast du halt dieses, wenn du eben irgendein Biopic-ähnlichen Film machst, möchtest du ja auch die Geschichte in der Regel authentisch darstellen. Und du möchtest, also selbst wenn jetzt Zigaretten bei uns in der Welt verboten wären, wäre es wahrscheinlich immer noch irgendwie gestattet in historischen Texten, Filmen, was auch immer, Zigaretten als eben historisches Merkmal immer noch unterzubringen. Das ist ja nicht so, dass der Film dann propagiert, dass die Leute heute rauchen, sondern eben in den 50ern war es so.
Also alle Biopics, die ich gesehen habe, wo es wirklich nur darum ging, die echte Geschichte nachzuerzählen, waren stinklangweilig, weil
ja, so darum geht's ja nicht. Es geht nicht darum, ob der Film gut oder interessant ist.
Ja, du hast gerade argumentiert, ja, das geht ja nicht, weil du willst ja, dass die Geschichte möglichst
authentisch sein. Ja,
muss überhaupt nicht. Finde ich überhaupt nicht. Also eine Biopic kann durchaus sehr viele künstliche Freiheiten nehmen, wenn es den Kern der Geschichte trifft. Und der Kern der Geschichte sind nicht die Zigaretten, sondern der Kern der Geschichte ist die kommunistische Verschwörung, die du angedeutet hast.
Ja, der Punkt ist aber, du möchtest die Figur so darstellen, dass sie die Leute auch tatsächlich wiedererkennen.
Ja, aber das ist eigentlich für die Geschichte vollkommen irrelevant, ob die Figur wiedererkannt wird oder nicht. Das ist ja nicht das, was die Geschichte...
Ja, wir machen aus Elvis einen Schwarzen, der
geht's um Elvis. Kreis. Und nicht um die kommunistische Verschwörung.
Jetzt drehen wir zum Kreis, deswegen möchte ich noch kurz von Michael hören,
also,
wie es aussieht.
Da, ich muss da Michael so teilweise zustimmen. Ja, erstmal ist so schlechtere Witze, das ist klar, nicht andere. Und dann ist auch diese Sache, dass du zwar natürlich hier keine Biografie hast oder ein Biopic, wie bei Michael, sondern aber auch was eine gewisse Zeit oder ein gewisses Milieu darstellt. Und das Milieu ohne das Element Zigarette ergibt halt keinen Sinn, weil das so nicht stimmt. Weil relativ viele da geraucht haben und weil du eben diese beiden Figuren, die rauchen und die sich nicht unbedingt komplett dadurch definieren, aber für deren Persönlichkeiten das ein wichtiges Element ist, nicht mehr rauchen können.
Okay, gut, dann schauen wir doch mal. So, das war ein bisschen
hitzig, ne?
Nein, auch ein bisschen
also durcheinander.
Ja, ich wollte eigentlich selber Thank You for Smoking.
hätte ich doch,
aber das hat er musste
ja. Also gut, genau, fangen wir doch gerade an. Good Night and Good Luck, die zweite Wahl, ja. Dein Hauptargument war halt, der Typ sitzt im Fernsehen und hat immer geraucht, jeder kennt ihn so und wenn wir ihn nicht rauchen lassen, allein im Trailer sind 21 Rauchszenen drin, dann ist es nicht authentisch. So, also das wäre Verfälschung von der, wir wollen ja ein Biopic machen und es soll authentisch sein, genau. Michael hat Blues Brothers gehabt, hat halt gesagt, gehört zu dieser Kultur, ja, das gehört zum Jazz, zum Blues, wie auch immer, die Leute rauchen da, das gehört zu diesem Style, zu dem Lebensgefühl. Und du hast sogar ein paar Zitate rausgesucht, die ihm belegen, dass es sogar die Zigarette als Gag irgendwie in dem Film vorkommt. Und Erika, Thank You for Smoking, wo es halt um diesen Lobbyisten der Tabakindustrie geht. Und da hat dann der ältere Michael mit so einer Spitzfindigkeit immer versucht, der das gut zu machen hat.
Der war sauer.
Ja, Tabak ist nicht gleich Zigarette. So, ja,
richtig.
Ja,
das ist
genau.
Klargestellt.
Ja, so, genau. Und deswegen habe ich am Ende das nochmal klar konkretisiert. Und da muss man sagen, beim jüngeren Michael fällt es relativ schnell auf, dass der Film wahrscheinlich nicht groß anders wäre. Es wären zwei Zitate raus und es wären, die Ästhetik wäre vielleicht nicht ganz so cool, aber der Film an sich leidet da nicht so sehr drunter. Deswegen war das dann für mich relativ schnell klar. Bei Good Night and Good Luck ist die Gewichtung vielleicht eine stärkere, aber auch wenn das nur kurz erwähnt wurde, für mich ein wichtiger Punkt, wer kennt diesen Typen überhaupt noch? Wer sitzt vor dem Film und sagt,
ja, aber der hat noch einen gegeben.
Ja, ja, so, aber selbst wenn, wo ich vorhin nochmal konkret gefragt habe, der Film an sich, der würde ohne die Zigarette auskommen, ja? Der würde nämlich, es geht um diese kommunistische Verschwörung, das ist die Handlung des Films und die kannst du auch erzählen, wenn du nicht Ding und wie auch angesprochen wurde, Biopics nehmen sich Freiheiten und wenn die einzige Freiheit ist, dass er nicht raucht, dann ist das wahrscheinlich das beste Biopic ever, ja? Mehr Freiheit. So. Und deswegen gebe ich den Punkt dann an Erik, weil es einfach faktisch, auch wenn du versuchst, dass Tabak gleich Zigarette, Quatsch.
Ja, wie willst du dagegen argumentieren?
Ja, er hat auf jeden Fall da das bessere Argument gehabt. Und genau.
Ich möchte da erwähnen, in dem Film wird nicht ein einziges Mal geraucht.
Ja, natürlich nicht.
Ja, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, dass das jemand sagt. So,
ich war mir halt nicht mehr sicher, ob da vielleicht nicht irgendwann mal einer raucht. Ich wusste, dass halt Zigaretten vorkommen, so als Element, sie sind zu sehen. Aber effektiv brauchst du die halt echt nicht.
Ich glaube, sie sieht Zigaretten wirklich nur ein einziges Mal und das war, als Nick Naylor im Film guckt, wie jemand, der gerade rauchen will, erschossen wird irgendwie im
Krieg. Nee, da gibt es auch Trailers noch, wo sie so dieses runde Dings da haben, wo irgendwie ein paar hundert Zigaretten drauf liegen. Das ist auf jeden Fall drin, deswegen wusste ich, sie kommen irgendwie vor. Aber technisch gesehen kannst du es wie bei einem, keine Ahnung, du musst nie Zigaretten sagen, du kannst immer Synonyme verwenden, du musst sie nicht zeigen, geraucht wird halt dann eh nicht. kommst halt technisch gesehen ohne aus. Es geht um die Tabaklobby.
Ja, da war, ne? Wie gesagt, deine kleine Spitzfindigkeit.
Ja, naja, die hättest du ja auch mal hier ja, würdigen können. Aber immerhin. Ich bin ja eh im Finale, ist ja scheiße. Ja,
ich freue mich jetzt.
Ganz, ja. Übrigens auch ganz großartiger Film, Thank You for Smoke.
Ja, der ist super.
Der macht richtig Spaß. Ja,
bei Good Night and Good Luck kann ich mich nicht mal dran erinnern, ob der gut war. Ich habe den damals im Kino gesehen und seitdem nicht mehr.
Ich weiß gut.
Das war der beste Film in der Runde.
Ja, aber da ist schon schwierig zu argumentieren.
Blitzfragerunde.
Oh Gott, genau. Der jüngere Michael darf mir assistieren bei den.
Komm mal zu dir rüber.
Ja, bleib da.
Komm mal rüber, du.
Du musst mir einfach nur nachher bei der Entscheidungsfindung helfen.
Okay.
Und das ist ja gut. Da muss ich nicht zwischen Michael und Michael unterscheiden. Da war ich jetzt schon kirre.
Haben wir absichtlich gemacht. Wir haben gesagt, wer von uns zuerst zwei Punkte hat, lässt den gewinnen.
Gut, dann seid ihr bereit?
Nein.
Nicht cool.
Aber fangen wir trotzdem an.
Genau, für alle, die zum ersten Mal zuhören und nicht genau wissen, was es mit der Blitzfragerunde auf sich hat, es ist dasselbe Prinzip, allerdings kennen die Kandidaten diesmal die Frage nicht vorher, das heißt, sie wissen nicht, was jetzt auf sie zukommt. Und haben auch nicht wieder so lange Zeit, deswegen heißt es auch Blitzfragerunde, sondern haben in der ersten Runde 20 Sekunden und in der zweiten Runde 10 Sekunden Zeit, um ihr Argument zu untermauern. Ich lese die Frage vor, jeder darf dann eine Antwort sagen und der zuerst eine Antwort sagt, darf dann auch beginnen. Gut, und die erste Frage wurde eingesandt von einem dem Podcast nahestehenden Menschen, nämlich Politik und Liebe.
Oh, geil.
Und die Frage lautet, Crimson Tide oder Roter Oktober, welches ist der bessere U-Boot-Film?
Roter Oktober!
Okay. Ja, du nimmst dann demnach Crimson Tide, weil eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und dann darf Michael anfangen.
Ist ein sauspannender U-Boot-Thriller mit dem fantastischen Sean Connery in der Hauptrolle, der ein fantastisches Toupet trägt und irgendwie Teil, ich glaube, dieser wie heißt der, Jack Ryan-Reihe, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Und ist ein bombenspannendes Ding, viel mehr kann ich nicht sagen.
Ja, also ich finde, Roter Oktober ist einfach nur ein typischer Hollywood-Film, man könnte fast Propaganda nennen, und Crimson Tide schafft es viel besser, dieses typische U-Boot-Gefühl zu vermitteln, diese Klaustrophobie, diese Dynamiken zwischen den Menschen und die Geschichte, die er erzählt, ist sowieso über alle Zweifel erhaben.
Ja. Gut, dann gehen wir in die zweite Runde mit 10 Sekunden, bitte.
Also ich glaube mal, du hast Crimson Tide gar nicht gesehen und behauptest, dass das einfach mal pauschal, weil Klaustrophobie im U-Boot immer gut klingt und die ist nämlich in Roter Oktober auch ganz hervorragend umgesetzt.
Ja, ich kann dich nicht widersprechen, ich habe wirklich Crimson Tide nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Wie soll ich dir noch helfen?
Du, ja, also schwierige Wahl.
Ein Schneckenrennen.
Ja, ich habe auch nur Roter Oktober, hast du gesehen, zeig. Ja. Sean Connery, geil,
ja.
Toupet.
Also, Michael, was meinst du denn?
Also, ich finde, der eine hat was gesagt und der andere nicht. Also, man muss dazu sagen, hier gab es natürlich jetzt einen unfairen Vorteil sozusagen. Was heißt unfair? Michael war schneller und dadurch
hat er
gewonnen.
Ich kann das sagen, der Vorteil war nicht unfair. Nee,
schon,
beide hätten zuerst Roter Oktober sagen können. Oder den hast du auch gesehen, Erik.
Ich habe keinen von beiden.
Keinen von beiden. Du, das ist natürlich blöd.
Also, ich habe die Namen gehört und dachte, was?
Dann hatte Michael natürlich sehr viel Glück, dass er einen der beiden gesehen hat.
Das ist aber auch bestimmt schon 20 Jahre her.
Das ist okay, ja. Aber dann, dass er dazu
ein bisschen was sagen könnte. Also, ich glaube, deine Argumente am Anfang klangen ganz gut, bis halt dann Michael dich darauf hingewiesen hat, dass du den nicht gesehen hast.
Ja, bei dem Gesichtsausdruck war klar, dass er mich kennt.
Ich war so kurz davor, einfach nur zu sagen, ja, das Boot, einfach nur, um die Frage zu sprengen.
Sehr gut.
Ja, vielen Dank an Politik und Liebe.
Ja, ich danke ihm auch für diesen geschenkten Punkt.
Ich hoffe, er weint jetzt, weil ihr solche U-Boot-Verachter seid.
Ja, er hatte halt seine Vorliebe.
Er legt sich jetzt ins Bett und weint, weil du einfach keine Ahnung, du sowieso nicht, aber du einfach.
Ja, man kann ja von mir nicht erwarten, dass ich filme.
Ja, aber von dir erwartet er und nichts von ihm erwartet.
Ja, du bist doch hier mal engagiert im Unikino.
Also, im Unikino einfach mal Roter Oktober.
Ja, und Crimson Tide.
Gut, kommen wir zu einer Frage. Also, ein paar von den Fragen, da verstehen nur die Anwesenden hier die Referenzen. Aber das ist ja egal, die Frage ist trotzdem schön. Wieder gut zuhören. Eingeschickt von dem Hörer Jürgen auf Twitter, @mirunauffällig. Die Frage ist: Welches ist die beste Pool-Szene in einem Film? Damit ist das Gewässer gemeint, nicht das Snooker-ähnliche Ding.
Die beste Pool-Szene.
Wie heißt der? Fuck.
Magic Fuck.
Ah, scheiße.
Let the right one in. So.
Okay.
Ich komme mich auf den scheiß Namen. Ah, wo die mit dem Pool in der Zeit reisen.
Magic Pool.
Nein, der hat... Magic Hot Top.
Hot Top?
Oder so.
Du meinst Hot Top Time Machine.
Hot Top Time Machine, genau.
Ja, okay, jetzt habe ich es auch. Okay, alles klar. Dann hat Erik Hot Top Time... Hot Top Time Machine und der ältere Michael hat Let the Right One In und der darf auch anfangen.
Genau, da ist dieser Junge, der in einem Pool von seinen Mitschülern gemobbt wird und wir sehen dann quasi aus seiner Sicht quasi von unterm Wasser, wie das Vampirmädchen, das er gleich kennenlernen wird, draußen diese Jungs ein bisschen massakriert und ist eine sehr, sehr verstörende, beeindruckende, wunderbare Szene.
Ja, bei Hot Top Time Machine hast du natürlich einen Haufen von Vollidioten, die einfach in den Pool steigen, um dann zufällig zu entdecken, dass sie damit in der Zeit reisen können und sich einen dummen Spruch nach dem nächsten hinterher pfeifen und man sich einfach nur die ganze Zeit vor Lachen über den Boden rollen kann.
Okay. Was ist denn dann im Pool so direkt so gut? Also ich habe jetzt daraus erfahren, die können durch die Zeit reisen, aber da passiert ja eigentlich nichts spezifisch in dem Pool, sondern die reisen damit durch die Zeit.
Gutes Argument, bei dir passiert gar nichts im Pool, sondern alles, was du als toll beschrieben hast, passiert außerhalb des Pools.
Aber die Sicht raus.
Also, wenn, dann ist jetzt Erik dran, weil. Oder,
genau,
also,
ihr,
ja,
genau, ihr habt
ja die Figuren, die im Pool sitzen. So.
Gut.
Die Figuren, die im Pool sitzen, die Scheiße labern.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Bei Let the Right One In haben wir einen Junge, der im Pool gemobbt wird und wir sehen aus seiner Sicht aus dem Pool so ein bisschen verschwommen, wie dieses Vampirmädchen die anderen massakriert. Und bei Erik haben wir den Pool als Plot-Device, wie die Leute damit durch die Zeit reisen können. Und Michael hat die berechtigte Frage gestellt, aber was ist der Pool? Ja, also macht der was aus? Und da, auch wenn es kurze Verwirrung gab, wer jetzt dran ist, also immer am besten die Glocke erwarten, dann konntest du das nicht so richtig beantworten, Erik, weil du hast halt nur gesagt, ja, die Leute da drin sind cool, aber wäre das jetzt zum Beispiel ein Auto, wäre das auch nicht und deswegen.
Oder die Telefonzelle bei Bill und Ted.
was war denn nochmal die genaue Fragestellung?
Die Fragestellung, welches ist die beste Pool-Szene
so,
in einem
Szene,
Film? Ja.
Gut, das hast du dann beantwortet und du.
Genau, das kommt noch dazu. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dich ganz aus dem Auge gelassen.
Okay,
tut mir leid. Aber du würdest
sagen,
mir.
Ja eh
du würdest
ja,
mir
nee, also da, einfach nur, weil Michael eine Szene genannt hat und Erik halt einen Film.
Ja, richtig.
Ja. Und das ist, damit hast du halt per Fragestellung gewonnen.
Ich hoffe, die Szene gab es auch tatsächlich in dem Film.
Ich habe ja hier auch schon
argumentiert.
Ja, also,
ich
bin ja
ganz diffus im
Sinn. Also Sebi hat hier schon mal dafür argumentiert und damit gewonnen, dass die Black Pearl das verdammt beste Filmschiff ist und hat damit gewonnen. Ich darf wohl bitten. Also,
ja, stehen nach wie vor dahinter.
Ja, also in der Argumentation hast du vollkommen recht.
Ja. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Vielleicht
wie viele haben wir denn insgesamt eigentlich?
Wir haben jetzt maximal noch zwei, aber die nächste ist wahrscheinlich schon die entscheidende.
So, ist ein Best of,
best of
four. Three. Of, also, ja, five, genau.
Ja, weißt du, jetzt sogar gewonnen.
Und zwar ist die Frage, genau, die Frage ist, die wird euch gefallen, die wurde eingereicht von einem gewissen Henbert Harderer. keine Ahnung.
Könnte man kennen.
Mit welchem Film kann man sich am besten als Cineast verkaufen?
2001 aus dem
Weltall. Sehr schön.
Der
Twitter, kennst du den? Ja. Du hast diesen Podcast schon mal gehört?
Ach so. Ja, stimmt, gut.
Ja gut, dann nehme ich halt Blade Runner.
Ja gut. Also. Ah, ja, deine beiden Filme.
Genau, okay, da haben wir Erik mit Blade Runner und Michael mit 2001 und der darf auch anfangen.
Ja, 2001 hat ja sowieso schon allein diese ganzen ikonischen Szenen, die jeder, der irgendwie sich 5 Minuten mit Film beschäftigt hat, kennt. Zum Beispiel dieser Knochen, der auf die Raumstation umgeschnitten wird. Und jeder bringt diesen Film halt an, um dadurch zu zeigen, was er für ein großartiger Kenner ist. Denn das ist ja hier nichts mit Mainstream und Kubrick ist ja sowieso der Elite-Schnösel-Regisseur.
Ja, und Blade Runner auf der anderen Seite hat dafür aber ein ganzes Genre quasi mitgeformt und für einen Aufstieg des Sci-Fis gesorgt und man kann sich natürlich super dann sagen, ja, ich bin so intelligent, ich habe über Mensch und Maschine, was macht ein Mensch aus und diese ganzen philosophischen Fragen in dem Film kann man natürlich dann super als Cineast sich dann verkaufen und sich als genialen Kopf darstellen.
Ja, Aufstieg des Sci-Fis, nachdem Kubrick den Sci-Fi aus dem Pöbel quasi gezogen hat und was künstlerisch Wertvolles draus gemacht hat, eben mit 2001 im Weltall. Also da ist Blade Runner einfach viel später dran.
Das mag sein, dafür hat Blade Runner aber auf jeden Fall bis heute zu, in der heutigen Zeit viel mehr Einfluss. Schon allein dadurch, dass jetzt das Remake viel mehr wieder den Sci-Fi in den Fokus gerückt hat, nachdem wir in den letzten Jahren eher mau hatten. Ja.
Mit welchem kann sich... Es ist die Frage, ich muss überlegen, ob die beide nach der Argumentation überhaupt argumentiert haben.
Also, dass du Blade Runner halt geiler findest,
ja,
ist klar. Ne?
Aber ich mag doch 2001 sehr gerne, ich schlafe halt auch gern. Nein, das habe ich nicht gesagt.
Naja, ich meine, du kannst 20 Minuten in dem Film schlafen, ohne was zu verpassen.
Das hat ja nichts, ja, das hat ja nichts mit mögen zu tun jetzt. Hm. Also, was meinst du denn, Sini?
Also, ich habe dasselbe Problem wie du. Ihr habt am Anfang beide so ein bisschen in diese Richtung argumentiert. Am Ende ging es aber darum, mein Film ist besser als dein. Aber es ging nicht um die Filme, es ging ja darum, welche Cineastizität man mit dem Anschauen des
Films
hat.
Also, da haben beide ja was angeführt. Also, Michael hat angeführt, dass es erstmal dieses, das sagst du, wenn du schlau klingen willst, wenn du dich wie der Filmtyp fühlen musst, was halt stimmt, dass da jede Menge Szenen gibt. Jeder kennt ganz viel Ikonisches. Erik hat aber auch diese Philosophie in Blade Runner angeführt. Du hast dann zwar gesagt, was ist Mensch, was ist Maschine, wobei halt die Frage, was ist Leben und ist warum und sollte Leben sein, was eigentlich viel wichtiger ist dass das Leben lebenswert ist oder wichtig ist, eigentlich wichtig ist. Aber du hast ja trotzdem was da gesagt, was ja auch vorkommt im Film. Also da haben beide was gesagt, warum das was mit intellektuellen, nee, was hast du gesagt? Cineasten.
Genau, Cineasten. Also ich habe am Ende habe ich folgendes, also deinen Punkt, Erik, mit, dass man so intelligent ist, wenn man das mit Mensch und Maschine versteht und so, das ist ja eher wieder ein Beweis dafür, dass du intelligent bist, aber nicht unbedingt, dass du Cineast bist. Den Punkt habe ich da nicht gesehen.
Ach so, ja.
Allerdings, bei Michael, du hast dich aus meiner Meinung nach am Anfang direkt selbst qualifiziert, weil du gesagt hast, jeder kennt diese Szenen, wenn man sich nur 5 Minuten mit Film beschäftigt hat, was nicht unbedingt dafür spricht, dass du so ein totaler Cineast bist, während Erik halt gesagt hat, ich habe jetzt, wo es ganz viel Sci-Fi gibt, diesen Urfilm gesehen, der so Sci-Fi mit erfunden hat und deswegen bin ich so voll der Cineast, weil ich mich mit den Quellen beschäftigt habe und deswegen, auch wenn er am Ende über was ganz anderes diskutiert hat, das Ursprungsargument von Erik hat mich überzeugt und um spannend zu halten, nein, natürlich nicht, aber genau, geht der Punkt an Erik.
Aber ich glaube, Citizen Kane wäre eine super Antwort.
Ja, ja. Den hat vor allem keiner gesehen. Also mittlerweile nicht mehr. Also frag mal irgendwie die 20-Jährigen auf Twitter, die ganzen möchte gerne Cineast. Ja, die 20 bis 30 meinetwegen. Da gibt es ja jede Menge Hobby-Cineasten. Frag die mal, ob die den gesehen haben oder ob die den kennen.
Hobby-Cineasten.
Und kennen tun den garantiert alle.
So, wie steht es jetzt? 2-1 oder 2-2?
Nein, es steht 4-3. Also in der Gesamtswertung mit allen.
Die davor zählen ja auch.
Ja, natürlich. Genau. Das heißt, du könntest mit der nächsten Runde machen oder Erik könnte zu einem Unentschieden führen und dann müsst ihr noch eine weitere machen.
Geil, Spannung.
Ja, komm, bitte gewinne, ich will, das ist auch los.
Gewinne.
Noch eine Runde.
Es kommt ganz auf die Frage an.
Die Frage lautet, welcher Film wäre besser geworden, wenn er ein größeres Budget gehabt hätte? Also die Frage gebe ich übrigens nicht her, weil da müsst ihr was finden.
Ja, klar, das sollte gehen.
Ja, man will halt eine gute Antwort und nicht einfach nur irgendeine Antwort.
Ja, jetzt, wo es um so viel geht, Erik.
Train to Busan.
Bitte?
Train to Busan.
Ach, Train to Busan. Mhm. Okay.
Itchy the Killer.
Alles klar. Itchy the Killer und Train to Busan. Erik darf anfangen.
Train to Busan ist an sich ein super unterhaltsamer Zombie-Film und das Einzige, was den Film so ein bisschen runterzieht, sind halt die Zombies, die man einen Ticken besser darstellen könnte und den Film an manchen Stellen so die Glaubwürdigkeit nehmen, weil sie halt lächerlich wirken und das ganze CGI so mehr oder weniger die Immersion zerstört. Aber trotzdem, also wenn man das verbessert hätte...
Ja, Itchy the Killer hat ein ähnliches Problem, nämlich ein sehr, sehr, sehr geringes Budget. Der Film wird irgendwie in 1 oder 2 Wochen abgedreht. Die CGI-Effekte sind nun wirklich auch für 2000 echt schäbig, was dann unglaublich künstlich aussieht, was dem Film halt einiges an Wucht nimmt, wenn dann plötzlich man sieht, dass da der Kopf eines Schauspielers auf den Körper des anderen geschnitten wurde.
Auf der anderen Seite hat aber Itchy the Killer sehr viel mehr praktische Effekte, die trotzdem noch ganz ansehnlich aussehen und dadurch, dass sie so wirr, so komisch sind, zu der Atmosphäre des Films beitragen, der allgemein sehr bedrückendes.
Ja, bei Train to Busan hat mich das CGI ja eigentlich generell nicht gestört, weil ich da überhaupt nicht rausgerissen wurde. Also da hatte ich überhaupt kein großes Problem gesehen. Das war jetzt halt kein großartiges CGI, aber eben auch kein wirklich schlechtes.
Miguel. Ja, also ich find Erik hat das Argument angebracht, dass der Film, dass diese Optik dem Film eigentlich eher sogar zugutekommt, diese in Anführungszeichen Low Budget oder die Optik halt mit weniger Budget. Und du hast gesagt, dass dich das nicht stört, dass da im Dings ein bisschen Dings.
Ja, er hat ja selber gesagt, dass es ansehnliche Effekte sind.
Ja, aber
was ist an ansehnlichen Effekten?
Das ist halt die Frage nur, jetzt ist die Sache, die Frage war, welcher Film wird besser dadurch, ne?
Ja.
Genau, welcher wird besser durch ein hohes Budget. Und das Problem ist, ich habe jetzt Ingenieur nicht gesehen.
Du bist ja eh nur nach den Argumenten.
Ja, genau, nach den Argumenten sagst du halt, ja, das ist ja schon in Ordnung. Das wird ja trotzdem besser durch. Und Erik hat gesagt, dass aber in deinem Film, dass die Optik, die er jetzt hat, dadurch, dass er nicht so viel Budget hat, dem Film zugutekommt. Also finde ich eigentlich sein Argument besser.
Genau, also sehe ich auch so.
Da hat er ja auch recht mit.
Ja. Gut, da wollen wir ja gar nichts mehr sagen.
Das ist ja gut.
Selber
ja.
Zu. Ja
klar.
Sehe ich, also genau, ja. Du hast eben gesagt, da sind Practical Effects schon, die sehen ganz geil aus und das hat mich
ja,
auch...
Die sehen halt total verstörend aus an manchen Momenten.
Ja, aber das CGI ist echt scheiße.
Ja. Ja, aber die Szene, wo sie ihm an der Haut aufhängt,
ja, das ist grandios,
super.
Ja, klar, aber das ist CGI, wenn dann, ne, wie so der Kopf auf dem Körper und du es ganz genau siehst, da ist irgendwie so, nee.
Aber einfach eine andere Hautfarbe. Ja, ah, das ist lustig.
Schön, ja, dann haben wir jetzt tatsächlich nur einen Gleichstand,
ja,
das Kopf-an-Kopf-Rennen, jetzt entscheidet sich's. Und jetzt kommt die Frage, welches ist die unnötigste Szene in einem Film?
Batman wie Superman.
Es war aber die Szene, nicht der ganze Film gemeint.
Ja, ja klar. Ich meine das. Also
ja,
soll ich die jetzt
schon. Ja. Alles gut. Ich
ja.
Wollte nur
ja.
Den
ja.
Kleinen Gag
unterbrechen. Also die Argumentation ist für mich einfach. Ich muss jetzt bloß eine Sexszene raussuchen, die mir, wo ich das gut argumentieren kann, weil ich Sexszenen in Filmen generell vollkommen unnötig finde. Ja. Dann nehme ich einfach wieder 8 Mile. So. weil ich den erst neulich gesehen habe.
Okay, alles gut. Klar. Dann darf Michael anfangen mit Batman wie Superman.
Der Film heißt Batman wie Superman und hat am Ende dieses große Finale mit dem Kampf gegen das Monster, was überhaupt nichts mit der eigenen Geschichte zu tun hat und dadurch der Film aktiv schlechter wird. So.
Okay, das ging schnell.
Ja, 8 Mile hat eine Sexszene mit Rabbit und seiner Freundin Alex und Sexszenen in dem Film sind halt einfach in 99% unnötig, weil sie nicht zu der Handlung beitragen und nur dafür da sind, um den Zuschauer aufzugeilen. Und die kannst du auch rausstreichen, ohne dass sich irgendwas an dem Film verändert, beziehungsweise du kannst halt statt der Sexszene direkt zu zeigen, einfach einen Cut davor machen, bevor es richtig ans Pimpern geht.
Du hast es gerade schon selbst gesagt, es ändert sich nichts im Film. Also er wird nicht dadurch schlechter oder besser, sondern es ist einfach ein bisschen kürzer. Und so haben wir vielleicht noch so einen kleinen Aspekt. Ah, die haben tatsächlich noch Sex in ihrer Beziehung. Aber Wirk, du hast ja selbst gesagt, es ändert sich nichts am Film.
Ja, deine Argumentation ist, es wird schlechter, weil der Film Batman wie Superman heißt. Also im Prinzip ist ein einziger Grund, warum du die Szene schlecht findest, ja, weil der Film halt anders heißt. Und es ist halt ein bisschen Quatsch, die Schlechtigkeit einer Szene am Titel festzumachen.
So, also fange ich wieder bei dir an. Du hast gesagt, dass der Film, das Problem ist, du hast nicht mal gesagt, dass der Film durch die Sexszene schlechter wird oder so. Die ist einfach da. Und wie war die Fragestellung?
Die unnötigste.
Welches ist die unnötigste?
Die unnötigste, okay, das ist die Frage. Das Problem ist, ich erkenne den Film nicht, ist auch egal. Du hast gesagt, die Szene ist tatsächlich unnötig, ja. Du hast auch gesagt, die ist unnötig und die macht den Film schlechter. Jetzt die Frage. Weiß nicht, also du sagst halt, der Film sollte eigentlich zu Ende sein, wenn die beiden sich einig sind. Also hast du das
ja, gesagt? Der Konflikt ist beendet und dann sollte
genau,
der Film
dann
auch
kommt
beendet
plötzlich
sein.
Der Name,
darum
das,
geht's halt
das,
nicht.
Das Vieh mit dem,
ja.
Mit dem
das ist
der passende
Thema,
Namen, das den Film komplett, ja. Das total nichts zu suchen hat. Aber da ist halt auch die Sexszene, bei der du sagst, dass die für die Figuren und für die Handlung einfach überhaupt nichts macht. Also im Moment habe ich wieder ein Problem.
Ja, ich habe ja schon noch angemerkt, dass es ja zumindest ein Aspekt mehr über die Beziehung sagt, dass die halt tatsächlich Sex haben. Ob das jetzt für die Geschichte so wahnsinnig relevant ist,
gesagt,
aber es ist erklärt zumindest noch was zu den
ja,
Figuren.
Ja, da habe ich ja auch gesagt,
also,
du kannst ja vorher wegschneiden.
Beenden wir das Ganze mal. Ich habe da ganz Kandidaten gefunden. Das Problem ist bei Erik, du hast gesagt, die sind zu 99% unnötig und deswegen verstehe ich nicht, warum genau diese Sexszene jetzt die unnötigste von allen sein soll. Ja?
So, ja.
Damit hast du selber das K.O.-Argument geliefert, während Michael halt sehr gut argumentiert hat, warum es für genau diesen Film eine unnötige Szene ist und deswegen geht die Runde und das ganze Spiel an Michael, den Älteren.
Und ich habe gehört, du lädst uns jetzt ein.
Ich hab dich schon auf eine Spezie eingeladen.
Die haben wir aber noch nicht mal getrunken.
Ja, die liegt. Ja, hol sie halt.
Komm, ich kann doch nicht hier im Podcast einfach aufstehen.
Yeah.
Gut, ja. Das hat Spaß gemacht.
Ja, war schön, ne? War spannend.
Ja,
ja, jetzt viel Gepöbel, ne? Viel Gelache.
Ja, da Ende.
Ist schön.
Sehr viele schöne Wortwitze.
Ja.
Dementor.
Beste. Wenn wir irgendeine Zuhörer oder Zuhörerin haben, die irgendwie so Mediengestaltung oder sowas, kann bitte Cover von Dementor entwerfen.
Ja, bitte. Schickt es uns, linkt uns alle. Wir haben ja alle
Twitter. Genau. Also
was wäre der perfekte Schauspieler für Dementor?
Für Dementor?
Michael Caine. Der sieht schon so aus.
Ich hätte jetzt Tom Hanks gesagt.
Auch nicht schlecht, ja. Können wir direkt in die nächste Folge mit übernehmen. Hey, es wäre der beste Schauspieler in dem noch zu machenden Film Demento. Okay.
Die Fortsetzung zu Memento. Demento, jetzt erst recht vergessen.
Ja, in den Shownotes findet ihr euren Podcast, euren Twitter. Also ihr wollt jetzt noch irgendwas loswerden. Genau, dann
man findet uns,
grüßt meine Mama und meinen Papa.
Sehr schön. Die
meine Tante in Wuppertal. Ich habe keine Tante.
Wir danken dem Team von den Cinematic Smash Bros, dass sie uns diese tolle Episode ermöglicht haben. Es war großer Spaß.
Ja,
unserem wundersamen Moderator danken wir auch.
Ich danke Politik und Liebe dafür, dass er eine Frage gestellt hat, für die ihr beide zu dumm wart.
Zu ungebildet, nicht zu dumm.
Ich habe jetzt auch keinen von den beiden gesehen. Also
ich habe nur Rote Oktober
gesehen. Also, nochmal kurz erwähnt, ihr findet uns auf iTunes, auf Spotify, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ansonsten cinematicsmashbros.de/support, habe ich schon erwähnt. Wenn ihr da ein bisschen uns unterstützt, kriegt ihr am Freitag die Folge anstatt am Montag. Und auf cinematicsmashbros.de/submit könnt ihr eigene Fragen einreichen. Ihr habt heute gesehen, wo das hinführt. Also, wenn ihr auch mal wollt, dass die Kandidaten an eurer Frage scheitern, dann cinematicsmashbros.de/submit.
Seid wie Politik und Liebe.
Gut, dann vielen Dank für eure Teilnahme. Ich werfe die Sachen hier schon runter. Genau.
Ja, hier immer diese Vandalen.
Bis zum nächsten Mal und denkt immer dran, Grapefruit ist auch Obst.